Psychotalk. Psychotalk. Drei Herren auf der Couch. Mit Sebastian Bartoszek, Alexander Hoaxmaster und Sven Rutloff.
Wunderschönen guten Abend aus Düsseldorf. Herzlich willkommen zum Psychotalk. Wir nehmen auf am Internationalen Weltfrauentag und entschuldigen uns im Vorfeld, dass heute hier wieder nur drei Herren sprechen. Aber wir haben uns bemüht.
Mein Name ist Bartoszek, hat's verkackt.
Nein. Alles gut. Alles
der Bartoszek wird ein Sternchen hinter das Herren setzen und schon wäre das Problem gelöst.
Ja. Was soll's? Ja, herzlich willkommen zum Psychotalk aus Hamburg. Wie immer dabei unser sehr verehrter Hoaxmaster Alexander.
Einen wunderschönen guten Abend und ich begrüße mal in Richtung Herneweite, denn was ich gerade natürlich so bösartig behauptet habe, stimmt zum Teil, aber auch nicht, aber auch doch, denn tatsächlich hat Sebastian Bartoszek, der unser Dritter im Bunde, sich tatsächlich bemüht, heute eine Gästin in der Sendung zu haben. Das hat aber leider nicht geklappt aus Termingründen, aber nichtsdestoweniger, Sebastian, vielen Dank für deine Bemühungen und schöne Grüße ins Ruhrgebiet.
Ja, herzlich willkommen auch von meiner Seite. Vielen Dank für diese anerkennenden Worte. Julia, wenn du das hörst, dann weißt du, es geht um dich und du bist nicht da. Wir hätten dich gerne da gehabt, du bist nicht da. Du bist im Urlaub, deswegen wirst du es wahrscheinlich nicht hören. Vielleicht haben wir dich ein anderes Mal dabei. Das als sibyllinische Einleitung dir, wie wir alle wissen, Sibylle, eine weibliche Wahrsagerin der frühen Antike war.
Und du müsstest jetzt noch ganz kurz Sven vorstellen.
Achso, und wir haben noch jemanden dabei, Sven.
Moin.
Der Sven ist auch Psychologe, ist uns aus Düsseldorf zugeschaltet, der Stadt.
Ich dachte schon zugelaufen.
Die bis diesem Mittwoch nicht betretbar war für den aufrechten Westfalen. Sven, nach Düsseldorf die Frage, hast du Rosenmontag überlebt?
Ja, habe ich. Ich bin nach Aachen geflüchtet.
Nach Aachen? Ganz großartig, hätte jetzt auch nach Mainz fahren können.
Nee, tatsächlich wächst meine Tochter ja zweisprachig auf, weil wir hier in Düsseldorf wohnen, aber die Familie meiner Frau aus Aachen kommt und damit dem Kölner Karneval nahesteht. Insofern hat sich unsere Kleine angewöhnt, Helau Alaaf zu rufen. Und ja, ist allen gleichermaßen Unrecht zu machen.
Ihr kriegt Asyl im Ruhrgebiet, zumindest deine Tochter.
Alles gut.
Und deine Frau. Also es passt alle deine Familie.
Ja, ich bin ja eh Hesse. Also
ich kann jetzt hier oben aus dem Norden dem Gespräch nicht ganz folgen. Worüber redet ihr?
Was? Fasching.
Was? Läuft aber euch eigentlich gar nichts, Alexander? Also so wirklich gar nichts? Oder gibt es dann irgendwie so Exil-Rheinländer, die sich mit Brasilianern vor der Scientology-Zentrale treffen?
Die Sache ist ja die, dass ich einfach ganz normal arbeite und mich noch nicht mal in Hamburg befinde. Ich kann jetzt mal behaupten, dass während der tollen Tage am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein Campus Lübeck jetzt keiner Karneval gefeiert hat. Was du aber hast, ist, dass die Kolleginnen und Kollegen, die Kinder haben, mir durchaus berichten, dass so in Kitas und so schon auch Karneval ein bisschen gefeiert wird. Aber hier großartig in Hamburg mag es Enklaven geben, aber ich habe die noch nicht wahrgenommen.
Also was war deine kurze Verkleidung, Sven? Wenn das jetzt privat ist.
Nee, um Gottes Willen. Nein, also muss man immer aufteilen. Es gibt auch immer am Karnevalsdonnerstag, also an Weiberfastnacht, gibt es in der Kita eine, verkleiden sich die Kurzen und da war sie Pippi Langstrumpf. Das hat sie schon relativ früh irgendwie festgelegt. Und Straßenkarneval, wir gehen dann meistens dann hier am Samstag, ist eigentlich ein ganz netter Zug hier auf der Köhe in Düsseldorf für die Kurzen, also hier auch Schülerzug. Und dann, wie gesagt, montags im kleinen Vorort von Aachen, wo meine Schwiegereltern wohnen, da ist eben auch ein Zug direkt um die Ecke. Das ist eigentlich ganz praktisch, insbesondere da mein Schwiegervater ehemaliger Lehrer ist und meine Schwiegermutter bei der Sparkasse gearbeitet hat, kennt die natürlich jeder da und die sind also mit 4 wahnsinnig riesigen Tüten und irgendwie 6 Plüschtieren und was weiß ich alles zurückgekommen von dem Montag. Und beim Straßenkarneval da wirklich einfach so Dinosaurier-Kostüm irgendwie übergezogen, kleines Monster irgendwie über Jacke und Mantel und wir halt auch. Also wir haben dann irgendwie schon letztes Jahr so ein bisschen so ganz praktisch. Die
Jurassic Family?
Nee, das Coolste habe ich wirklich gesehen hier am Samstag hier in Düsseldorf als Familienkostüm. Das war Rotkäppchen und der böse Wolf und die Großmutter, aber natürlich Rollen getauscht. Das heißt, irgendwie ungefähr 3 Jahre wird die Kurze auch alt gewesen sein. Wirklich als der böse Wolf Superkostüm. der Papa mit Bart als Großmutter und dann halt die Mutter als Rotkäppchen. Das war echt das war grandios. Naja, und war ganz nett.
Wir haben übrigens heute, um irgendwie von diesem Themenbrett runterzukommen, übrigens nicht nur den Weltfrauentag, sondern heute ist, das ist eine Sache, die finde ich sehr schön, deswegen möchte ich das gerne erwähnen, die Kollegen von Mimikama werden heute 8 Jahre alt, auf den Tag genau. Finde ich, sollte man auch mal erwähnen. Ja. Extrem nette Leute und die machen gutes Zeug, klären auf im Internet und
genau, sag doch mal 2 Sätze, was Mimikama macht.
Mimikama deckt Hoaxes, Betrugsversuche, Ketten-E-Mails und andere Dinge im Internet auf. Im Wesentlichen im Prinzip bei Facebook. Die haben aber auch eine Homepage, mimikama.at, die sehr gut gepflegt ist. Und da ist also jeder Scam, jeder Betrugsversuch, jede Phishing-E-Mail und
jede Urban Legend aber auch.
Oh, jede
Urban Legend. Heute erst Mimikama verlinkt, weil im Kinderbereich geht Momo. Wieder diese Momo, ja genau, das geht bei uns wieder rum. Also bei uns, bei den Kindern geht das wieder rum, in der Kinder- und Jugendhilfe. Da habe ich heute auch mal Mimikama verlinkt. Und man kann den auch spenden. Ich spende nicht viel in meinem Leben. Wenn ich spende, spende ich aber und das kontinuierlich und oder viel. Und Mimikama spende ich jeden Monat einen einstelligen Betrag.
Na, immerhin. Ja,
finde ich. Aber eher kontinuierlich, seit, glaube ich, jetzt 2 oder 3 Jahren.
Genau, weil die sich nämlich im Wesentlichen über Spenden finanzieren und die machen eigentlich ein bisschen das, was wir von Hoaxilla auch machen, aber das dann ganz, ganz, ganz kontinuierlich reagieren eben auf Anfragen und Hinweise und das ist einfach eine sehr, sehr empfehlenswerte Arbeit und ich selber habe schon auch sehr oft dann die quasi Aufklärungslinks oder gut recherchierten Beiträge von Mimikama dann weiterverteilt, wenn mir jemand Fragen gestellt hat, weil die arbeiten sehr gut, sehr sauber in ihrer Recherche.
Und sehr nette Leute. Den André schätze ich sehr.
Ja, André ist super
Typ. Wir haben eine Autorin, die aus Herne tatsächlich ursprünglich kommt. Und den Ralf mag ich auch. Sind politisch auch relativ bunt gestreut.
Ja, ich habe den Tom ja sogar auch kennengelernt in Wien, als ich da war.
Ja, also der Tom. Ja, da bin ich nur befreundet mit. Genau, das ist.
Genau. Ja, also. Und André ist ja
befreundet
Westfale,
bei Facebook. Auch
lustig.
Ja, einige Exil-Deutsche letztlich, ne?
Und auch erstmal nochmal Hallo an den Chat.
Genau.
Katze sagt auch, ja, Mimikama so ähnlich wie Snopes, genau, im Englischsprachigen auch Snopes unterwegs, ähnlich aufklärend, was insbesondere auch nochmal so aktuelle.
Aber niedrigschwelliger gefühlt,
finde ich,
als Snopes. Ne? Ja, ja. Snopes ist dann schon, finde ich, so ein bisschen höherschwellig halt schlicht.
So. Gut, ansonsten.
Ach, da hättest du dir auch nicht träumen lassen vor 8 Jahren. Ach, träumen lassen. Mann. Ich habe schon schlechtere Überleitungen erzwungen.
Du hast schon deutlich schlechtere Überleitungen gemacht, das muss man wirklich sagen.
Das Problem ist nur, wir träumen jetzt noch gar nicht. Was gibt's
Wissen
Neues?
Wissen wir das?
Ach so, ob wir jetzt träumen? Oh, ja,
Neuigkeiten, genau.
Ach, Neues. Ich verstehe.
Kann er wieder nicht mit Trello umgehen, der Bartoschek?
Doch, ich kann mit Trello umgehen. Ich halte mich nur nicht an lineare Struktur. Ich denke in Netzwerken.
Du arbeitest agil.
So.
Ja, was gibt's denn Neues, Sven?
Was gibt's Neues? Fragen gibt's. Machen wir doch erstmal kurz. Wir hatten Nachfragen zu früheren. So,
bevor wir das machen, ganz kurz der Katze im Chat. Einen herzlichen Glückwunsch zur bevorstehenden Hochzeit. Ich freue mich über Menschen, die heiraten und auch Kinder kriegen. Insofern macht damit weiter und das ist gut. So.
Genau.
Ja. Du hattest jetzt die Zeit, um die Fragen rauszusuchen, Rotlauf. Ich habe hier Zeit gefüllt.
Ach so, nee, du hast mich eher verwirrt. Ich dachte, was, hä? Ich gucke in den Chat, was ist mit Hochzeit?
Es wird jetzt gerade live im Chat geheiratet. Das könnt ihr erleben, wenn ihr live zuhört beim Beziehungstalk.
Besser live geheiratet als live geboren. Das möchte niemand hören.
Das können wir ja nächstes Jahr dann vielleicht mit dem einen oder anderen Mal praktizieren.
Das habe ich nun, ich habe ja viele komische Sachen im Bartokast gehört gehabt. Tatsächlich, aber da hat meine Frau nicht mitgespielt. Ich hatte, ohne Scheiß jetzt, ich hatte meiner Frau vorgeschlagen, dass man das doch aufnehmen könnte, um es vielleicht zu versenden. Das endete mit einem Twitter-Verbot aus dem Kreissaal für mich.
Oha.
Bei der ersten Geburt.
Ja, zu Recht, möchte ich meinen.
Völlig zu Recht. Ja. Ich habe mich auch nicht beschwert. Ich habe das sofort als völlig gerechtfertigte Forderung akzeptiert.
Du hast Ideen manchmal.
Aber Alter, das wäre doch so krass. Hast du das jemals in einem Podcast gehört? Eine Live-Geburt?
Nein.
So.
Nee. Aber mir reichen schon die Geschichten von gewissen Podcastern, wenn sie von ihrer Vasektomie erzählen. Insofern muss ich da nicht noch irgendwie eine Geburt hören.
Ja, ich sag Geburt, du machst direkt ein Fremdwort drauf. Verstehe. Entschuldige, Sven. Was haben wir denn an Themen, an Fragen?
Fragen. Letztes Mal haben wir über Trauma gesprochen und auch posttraumatische Belastungsstörung. Und da gab es eine Nachfrage von Cocreed im Blog. Der fragte, mich würde interessieren, woher Alexander die Prävalenzzahlen zur posttraumatischen Belastungsstörung hat.
Die haben wir ausgedacht.
Das dachte ich mir, genau.
Schwedischen Vorstand.
Nein, natürlich
ich sollte nicht. Ich habe jetzt schon eine Viertelflasche Wein weg. Ich muss langsam.
Ja, du solltest jetzt aufhören zu trinken. Die Sendung dauert noch ein bisschen. Zahlen habe ich. Ich schmeiß das auch nochmal gerade in den Chat rein. Und Sven hat die Quelle jetzt ja auch. Das ist ein Sachstandsbericht aus dem Deutschen Bundestag. Da gab es die Zahlen zu geschlechtsspezifischen Behandlungsangeboten bei posttraumatischen Belastungsstörungen. Das Ganze ist aus dem Jahr 2016. Da kann man jetzt sagen, wow, ist ja schon steinalt, aber solche größer angelegten Statistiken auf Bundesebene sind meist ein paar Jahre alt, weil es relativ lange dauert, diese Berichte zu schreiben. Einschränkend dazu, und ich meine auch, ich hoffe, ich habe es in der letzten Sendung gesagt, muss natürlich sagen, hier geht es um Behandlungszahlen. Das heißt, das sind Zahlen von Menschen mit einer diagnostizierten posttraumatischen Belastungsstörung, die behandelt werden. Davon kann man natürlich dann Zahlen ableiten, wie viel vorhanden ist in der Grundpopulation. Allerdings muss man natürlich sagen, es gibt immer eine Dunkelziffer bei den Zahlen, die ich genannt habe. In der Sendung habe ich mich aber auf diesen Bericht bezogen. Und dann können wir den auch gerne nochmal verlinken und dann ist damit, glaube ich, hoffentlich die Frage beantwortet.
Genau. Weißt du noch aus dem Kopf, was die Prävalenzzahlen waren aus dem Bericht?
Puh, müsste ich nochmal gerade gucken. Das sind ja Patientenzahlen jetzt in dem Fall. Warte mal, Patientenzahlen, PTSB. Ich muss die, glaube ich, runterladen. PTBS, Entschuldigung, genau. 2000 waren es, das müsste man jetzt auf die Gesamtheit von Deutschland ausrechnen, 2700 rund Patientinnen und 1200 Männer, das heißt 3900 und 2014 war das dann schon angestiegen auf 8600 plus 3400, 12.000 ungefähr, 12.000 Patienten, die behandelt wurden. Mhm. Das müsste man jetzt einmal schnell ausrechnen. Hat der Sebastian wahrscheinlich nebenbei schnell gemacht mit dem Taschenrechner?
Nee, ich wollte dir nicht die Show stellen.
Ich kann jetzt nicht reden und rechnen gleichzeitig. Also kann man sich dann
auch gar nicht zugehört. Ich habe hier gerade jemandem geschrieben im Chat.
12.000 von 80 Millionen. Ja gut, wobei da wieder die Frage ist, ne? Also
Dunkelziffer und so.
Dunkelziffer plus auch Diagnose, weil
0,06%.
Wobei da auch wieder die Frage ist, da musst du natürlich noch rausrechnen, ne? Da sind wir wieder auch bei, ist posttraumatische Belastungsstörung, genau, ist nämlich wiederum die alte Frage, ab wann kann sie überhaupt offiziell diagnostiziert werden, ne? In welchem Alter und bis zu welchem Alter oder wo verschwimmt das Ganze dann? Also,
pack doch mal ein Drittel drauf, ne? Ernsthaft jetzt, ja. Um die Dunkelziffer, dann bist du bei 0,1%.
Ja, ungefähr, jeder Tausendste.
Die Zahlen, die man in der deutschen Wikipedia findet, sind höher. Da ist es aber auch so, dass das Zahlen in der Regel sind, die aus Amerika zitiert werden. Das ist ein bisschen unglücklich, dass in der deutschen Wikipedia Zahlen aus Amerika mit angeführt werden. Es geht dann auch nochmal darum, dass die Lebenszeitprävalenz, die bei Wikipedia genannt liegt, bei etwa 8% liegt. Das heißt also, die Gefahr, an einer posttraumatischen Belastungsstörung zu erkranken, liegt bei 8% von allen sozusagen, dass man die Gefahr hat. Daraus ist aber die Frage, ob das dann auch eine langanhaltende Störung wird und B, ob sie dann auch am Ende behandelt wird, und dann würde sie ja nur in diesem Bericht auftauchen. Also insofern ist das sehr, sehr schwierig, solche Zahlen zu schätzen, aber das war in der letzten Saison eben der Versuch, mich hier auf die Behandlungszahlen zu konzentrieren. Dann gab es, glaube ich, noch eine Frage, ne?
Genau, Thema. Genau. Auch noch eine Frage, genau. Auch Lisa hat im Blog auch gefragt. Da konnte ich mich ehrlicherweise gar nicht mehr dran erinnern, dass wir das so besprochen hatten, aber dass wir den Punkt gemacht hätten, dass Traumata, deren Auslöser Naturkatastrophen sind,
das habe ich gemacht,
vergleichsweise weniger stark ausgeprägt sind als andere Auslöser, ob es irgendwelche Studien gäbe, die da zitiert fähig wären.
Also,
zitiert hast du eine Studie gefunden?
Ich habe nicht nach Studien gesucht, ich kann aber den Punkt trotzdem mal eben mitnehmen, weil ich das, ich habe die irgendwo liegen tatsächlich. Also erstmal geht es nicht um Traumata, sondern Traumatisierungs- oder Traumafolgestörung. Das ist ja auch irgendwo in Twitter nochmal vorgeworfen worden, dass das Trauma das eigentliche Ereignis ist und die Traumafolgestörung das, worüber wir reden, geschenkt. Ich dachte, jeder würde das verstehen. Wer es nicht verstanden hat, der sollte es jetzt verstanden haben. So, also wir reden über Traumafolgestörung, unter anderem eben die posttraumatische Belastungsstörung. Und die Aussage war, dass eben ein Trauma, das nicht menschgemacht ist, weniger traumatisierend wirkt, ebenso wie ein kurzes Trauma weniger traumatisierend wirkt als ein lang anhaltendes. Ich habe die Quelle nicht mehr vorliegen. Das mag gern gegoogelt werden. Ich kann aber erklären, warum das so ist. Es geht darum, dass man leichter akzeptieren kann, dass eine Naturgewalt etwas einem antut, als ein anderer Mensch bewusst. Das steckt da im Kern hinter. Das heißt, wenn, und es sind andere betroffen. Das waren nochmal, also sind diese beiden Aspekte, ne? So, wenn, keine Ahnung, ein Vulkan, ganz blödes Beispiel, Vulkan bricht aus, mein Haus wird überflutet und das meiner 7 Nachbarn auch, so, dann ist das eine andere Intentionalität als, ja, um jetzt nicht über sexuellen Missbrauch zu reden, mein Onkel fährt mir aus Versehen ein Bein ab. So, das ist ein anderes Ausmaß. Das heißt, man kann sagen, je intentionaler das Trauma einer Person das Trauma einer Person herbeigeführt wird, umso schwieriger ist es natürlich für die Person, das zu akzeptieren, weil da eine Art von, ja, wie soll ich das erklären? So eine Art von, ja, Intentionalität, jetzt mache ich einen Zirkelschluss. Weil man gezielt verletzt wurde, so. Und damit erstmal klarkommen muss, dass ein anderer Mensch einem etwas entweder gezielt oder nur mir etwas angetan hat. Das ist eine andere Nummer, als wenn eben mehrere leiden und man sagen kann, gut, ich bin hier einer von vielen, es hat also nicht an mir gelegen. Weil das machen ja auch oft Opfer, dass sie versuchen, bei sich selber einen Grund zu finden, warum es gerade sie getroffen hat.
Und was man auch noch sagen kann, ich habe auch noch mal eine Quelle gesucht, Refugio München, leider nur noch verfügbar über archive.org, aber das kann ich auch noch mal den Link, also ist ein Trello drin, können wir auch noch mal drunter hängen. Ein entscheidender Aspekt ist bei einer Naturkatastrophe, egal wie traumatisch sie sind, ist der Auslöser etwas wie eine höhere Macht. Es ist nicht der Mensch der Auslöser.
Genau.
Bei Gewalterfahrungen welcher Natur auch immer, ist es auch immer noch ein Mensch, der Gewalt ausübt. Und wir haben jetzt ja gerade, ich habe den leider noch nicht ganz tief verfolgen können, aber die erste große Befragung von deutschen Soldaten, die im Auslandseinsatz waren. Und eine der Sachen, die als extrem belastend empfunden wurde, also nicht zwingend zu einer posttraumatischen Belastungsstörung geführt haben, aber was extrem belastend wurde, war, dass sie Fälle mitbekommen haben von Gewalt gegen Kindern, wie auch immer, und sie aber in diesen Situationen kein Mandat hatten, einzugreifen in diese Situationen. Und das ist eben extrem traumatisierend oder belastend für die Soldaten im Auslandseinsatz gewesen, weil sie sozusagen sich etwas mitbekommen haben, wo man eigentlich hätte reagieren müssen, aber sie aus den gegebenen Gründen nicht eingreifen durften. Und da sieht man dann ganz genau, hier wird Gewalt von Menschen gegen andere Menschen ausgeübt. Das muss noch nicht mal ich persönlich sein. Und das setzt eine gewisse Belastung voraus und kann dann auch das Bindungsverhalten zu anderen Menschen stören, weil man natürlich erlebt hat, dass ein Mensch Böses tun kann, einfach mal platt gesagt. Und das hat mitunter, je nachdem, wie stark sich das dann ausprägt, dieses Trauma natürlich Folgen auf das grundsätzliche Verhalten anderen Menschen gegenüber, Vertrauensverhalten und andere Dinge. Das ist dann eben problematisch auch. Deswegen ist eben eine Naturkatastrophe da anders zu bewerten als Gewalt von Menschen. Hatte nämlich auch recherchiert. Ich dachte, ich hätte das gesagt, aber...
Ja, nee, ich habe das gesagt. Ich habe hier auch... vielleicht finde ich die Quelle noch parallel, die ich genutzt habe, dann schmeiße ich nochmal rein. Weil ich habe tatsächlich ein Diagramm dazu auch, das ich in meinen Vorträgen zeige. Und ich gucke hier gerade den Vortrag durch. Und wie das so ist, man bequält hier jeden Scheiß.
Aber genau das nicht.
Aber dieses Diagramm, ich habe keine Ahnung warum, bequelle ich gerade nicht. Aber das werde ich noch finden.
Bequellen ist auch ein schönes Wort.
Sagt man das nicht?
Ich würde das jetzt in meinen Wortschatz aufnehmen.
Ja, und dann behaupten, dass es von dir ist. So mache ich das ja auch grundsätzlich mit guten Sachen.
Aber ich bequelle das dann mit Bartoschek.
So, Bartoschek 2018, persönliche Kommunikation.
Genau. Das waren die beiden
Fragen zu, ne? Trauma, genau. Genau. Ich hatte noch ein Thema mitgenommen, also das war eigentlich schon für die letzte Sendung, das haben wir letzte Sendung nicht behandelt.
Ah, entschuldigt, das muss ich doch mal ganz kurz reingrätschen. Ich habe hier die Quelle, oder eine Quelle gefunden, das ist ein Praxishandbuch, forensische Arbeit mit Kindern und Jugendlichen von Völke Kernstock, so heißt die Dame, das ist ein Doppelname, und Niebacher als Herausgeber, und da werden zumindest die Auswirkungen verschiedener Trauma Arten unterschieden. Ich habe das ich habe dieses Buch, ich will gar nicht sagen, in welcher Form. Ich habe das mal hier reingeschmissen. Kindle-Exemplar im weitesten Sinne. Und da ist es zu finden.
Alles klar. Danke dafür. Wir hatten vor einiger Zeit eine interessante Frage von Frank, kann sein, dass die über E-Mail damals reinkam, der kurz schrieb, da geht es so ein bisschen um das Thema Paranoia und Verschwörungstheorien im Alter. Er schrieb so, wie die meisten Menschen habe ich eine Großmutter, die in den letzten Jahren vermutlich aufgrund ihres fortgeschrittenen Alters, Jahrgang 32, einige ihrer geistigen Fähigkeiten eingebüßt hat. Dies äußert sich zwar nicht in der Form, dass sie Menschen vergisst oder orientierungslos ist, und sie führt auch mehr oder weniger beaufsichtigt einen eigenen Haushalt, kümmert sich im Haus um Garten etc. etc. Aber ihr Umgang mit Menschen hat sich verändert. Viele sind auf einmal Verbrecher, stehlen, sind Alkoholiker, bösartig und vieles mehr. Es werden Geschichten ersponnen, die sich so nicht zugetragen haben können, aber in denen sie immer die Gute ist und die anderen die Bösen. Und das alles erschließt sich mir aufgrund biografischer Aspekte, hohem Alter. Da finden sich ähnliche Meme im Internet über normale Stereotypen, Othering-Phänomene. Viel bemüht werden Bilder von linksversifften Grünen, irrationalen Bedrohungen, Personen öffentlichen Lebens. Sind das jetzt alles Angststörungen und was sind die Ursachen? Biologisch, anthropologisch, genetisch, erzieherisch, und wieso äußert sie sich in solcher Form? So, das war jetzt die Frage von...
Da wir bei Verschwörungstheorien sind, ziehe ich mir einfach mal das Erstantwortrecht an mich.
Wieso?
Mach ruhig.
Weil ich derjenige hier bin, der dazu promoviert hat, Folks. Um es nochmal zu betonen. Ich habe heute einen Springer-Vertrag unterschrieben, und zwar der kleine Verlag, also der Wissenschaftsverlag, wo ich einen Fachbeitrag zum Thema Verschwörungstheorien und Angst veröffentliche.
Die nehmen jetzt auch jeden, ne?
Die nehmen jetzt auch jeden. Wieso, hast du auch schon einen Vertrag? Oder? So. Also.
Nee, das ist mein Buch. Ich bin der Herausgeber. Aber mach mal.
Nee, Herausgeber ist Anna Beniermann. Hi, Anna.
Auch schön.
Ja. Tatsächlich in jeder Hinsicht. Aber die Frage, kann man mit einem ganz einfachen, kann man so nicht sagen, beantworten. Weil sich da vieles verknüpft. Also, eine Angststörung wird es mit Sicherheit nicht sein, weil für eine Angststörung fehlt der spezifische auslösende Reiz oder auch die andere Angstanzeichen für eine diffuse Angstanstörung. Das hört sich eher so an, als würde man hier so etwas haben wie eine zunehmende Paranoia, also entweder als Wahn oder als Verschwörungstheorie glauben im Alter. Das kann natürlich entweder völlig normal sein, in dem Sinne, dass man eben versucht, das Bild, das man hatte, aufrechtzuerhalten von dem, wie Welt funktioniert, und dabei sich auf Quellen verlässt, die das Ganze eher eindimensional darstellen und damit natürlich in ein eher reaktionäres, konservatives, angstbehaftetes Weltbild kommt. Ne? Das wäre ja normal, gerade wenn man kaum noch Austausch mit jüngeren Menschen hat. Es kann aber auch sein, dass man versucht, Sachen in selbstwertdienlicher Art und Weise sich zu erklären und dabei, da man eben eine riesen Diskrepanz zwischen dem wahrnimmt, wie man selber Sachen sieht und dem, wie sie tatsächlich draußen ablaufen, dann in so ein Verschwörungsdenken rein wächst. Es kann aber tatsächlich auch sein, dass man in wahnhafte oder in Schizophrenie ja nicht in dem Kontext, aber in wahnhafte Störungen reinwächst, dass man also immer wiederkehrende Muster glaubt zu erkennen. Heißt, ohne dass man das im Detail, diesen einzelnen Fall sich angucken kann, kann man das aus der Ferne schlicht nicht beantworten. Ne? Es kann auch sein, dass die Sachen vergisst, das war ja eine Oma, ne? Genau, dass die Oma Sachen irgendwie vergisst und dann eben selbstwertdienlich auffüllt. Mhm. Und dass das aber für Leute, die von außen drauf gucken, so aussieht, als würde sie sich da Sachen irgendwie zusammenspinnen. Man muss sich klar machen, Erinnerung ist keine Festplatte, auch kein Flash-Speicher, wie man heute sagen würde, sondern ist immer der Modifikation unterlaufen. Das heißt, etwas, das wir heute so erinnern, werden wir in ein paar Jahren anders erinnern. Mhm. Im Detail erst einmal, aber je älter man wird, gegebenenfalls auch insgesamt. Und so würde ich jetzt sagen, kann man das anhand dieser Beschreibung nicht einfach auseinanderklamüsern, was davon jetzt wie zu verstehen ist, ne? Und klar, wenn man jetzt so Begriffe hört wie linksversiffte Grüne, die da jetzt aufgetaucht sind, dann kann es aber auch sein, dass der Fragensteller da auf einmal eine konspiratorische Haltung reinbringt, die Person gar nicht unbedingt haben muss, sondern dass diese Person, weil sie vielleicht von den Diskursen entkoppelt ist, gar nicht weiß, in welchen Kontexten das sonst benannt wird. Das erlebe ich teilweise tatsächlich bei älteren Leuten, so jenseits der 60, was so typische pro-russische Narrative sind. Und wenn man denen dann sagt, was habt ihr eigentlich nicht verstanden am Kalten Krieg? Ihr seid doch diejenigen, die gemerkt haben, wie scheiße das war mit den ganzen drecksozialistischen Regimen. Dann sind die oft erschrocken, weil die dann erstmal merken, scheiße, was plapper ich hier nach? Wo hab ich das eigentlich her? Mhm. Will sagen, ich halte das für nicht so einfach trenn- und beantwortbar. Und wie ein Jurist, muss ich sagen, müsste man sich im Einzelfall genauer anschauen. Mhm.
Ich habe es auch gerade in den Chat geworfen, als ich mir das Thema irgendwie angeguckt hatte, da gab es von einem Verein noch eine Broschüre Warnerkrankungen im Alter, allgemeine Informationen dazu werden wir auch verlinken, allein nur als Basis so ein paar Zahlen, also dass ein Viertel bis ein Drittel älterer Menschen psychisch krank sind, ich meine die häufigsten Grunderkrankungen sind eben Depressionen, Demenz. Und dann kommen also eben diverse Faktoren dazu. Natürlich häufig dann eine gewisse Isolation, weniger Kontakt mit anderen Menschen und dann auch ganz schnöde, schlechteres Hören, schlechteres Sehen. Ja, ich nehme irgendetwas nicht richtig wahr. Ich fange dann an zu interpretieren, vielleicht dann auch mit dem entsprechenden Misstrauen dahinter. Und das kann sich eben dann auch in Richtung Aggressivität eben bis hin zum Wahn dann eben auch entwickeln. Das sind eben alles Faktoren, auch genau wie Sebastian sagt. Also es gibt ja jetzt nicht den einen Faktor, auf den das zurückzuführen ist. Aber es sind eben alles Umstände, die mit dazu beitragen können, dass es da eben dann Situationen gibt, die dann eben, wie geschildert von dem älteren Menschen, dann eben selbstwertdienlich dann eben auch interpretiert werden. Die anderen sind dann die Bösen, vielleicht unter Rückgriff dann eben auch auf irgendwelche Stereotype aus der eigenen Biografie, egal ob die jetzt eben noch aktuell greifen oder eben nicht mehr. Und dass keine Angsterkrankung ist, aber das natürlich schon so eine Unsicherheit oder eben auch Angst als Motivator da sein kann, zu sagen, ich fühle mich jetzt in der Situation unsicher, also jetzt nicht bewusst, ich fühle mich in der Situation unsicher und ich versuche das jetzt in einer Art und Weise für mich zu interpretieren und damit umzugehen, dass ich damit halt klarkomme. Ja, und dass das für mich eben auch handelbar ist. Und ich glaube, da sind dann eben auch je nach tatsächlichen Erkrankungen dann eben auch die Grenzen ganz schnell fließend an der Stelle. Da war noch ein Tipp dabei, wo dann so die Frage war, wie soll ich denn damit umgehen, wenn eben meine Großmutter dann eben dann solche Ideen auch einbringt, wo dann eben auch so der allgemeine Hinweis war, ja, sich eben so da in die Ängste, was dahinter steht, eben auch einzufühlen, aber eben den Wahn weder zu stützen, wenn es da wahnhafte Vorstellungen gibt, noch eben groß auszureden, sondern eben vielleicht eher abzulenken, also auch in die Richtung, die Sebastian sagt, also dass das vielleicht mal zwar hinterfragt wird, aber natürlich jetzt nicht von vornherein gesagt wird, ja, kann ja gar nicht sein, wie auch immer, sondern dass vielleicht da derjenige nochmal auf andere Gedanken kommt oder dann eben auch einfach anders dann eben auch mit der Situation umgehen kann.
Ich habe bei meiner Oma erlebt, die vor 2 Jahren verstorben ist. Letztes Jahr, boah, ich weiß gar nicht, das ist mir jetzt echt peinlich. Letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist meine Oma verstorben. Die hat gegen Ende deswegen auch viel von Krankheiten und Bedrohungen gesprochen, weil ihr da besser zugehört wurde. Mhm. Und weil das auch die akzeptierten Themen in ihrem dann noch bestehenden Freundeskreis waren.
Das ist ja, ne, was wir immer so scherzhaft sagen, so dieses irgendwann unterhältst du dich nur noch über Krankheiten und Tod, das ist halt tatsächlich so. Ja, ich meine, das fängt jetzt naturgemäß leider in unserem Alter an. Ja, eben durch unsere Eltern, je nachdem, wie alt sie eben auch sind und die Situation, die wir eben auch da erleben, die sind eben auch nicht mehr fit oder dann eben auch schon eben auch verstorben und bei einem selber kommt es dann eben auch schon irgendwie an der einen oder anderen Stelle merklicher.
Ja, ich wollte gerade sagen, was hast du mit unseren Eltern? Ich erinnere ja hier an einige Pre-Show-Sachen, wo auch die ersten Fragen waren, und wie geht's dir? Und dann hat der eine oder andere von uns auch schon seine Krankengeschichte
runtergelasselt,
ne?
Ja, klar.
Ja, klar.
Ne, und und das halt in Anführungsstrichen in unserem Alter und jetzt halt nochmal 40 Jahre weiter, ne?
Ich glaube, da bin ich nicht mehr da. Da habe ich denke da viel dieses Jahr drüber nach, weil ich die 40 mache. Ich glaube, in 40 Jahren, ich mache jetzt die Hälfte meines Lebens. Da bin ich weg, in 40 Jahren.
Hm. Schauen wir mal.
Wir haben in meiner Familie noch keinen Mann gehabt, der älter als 70 geworden ist.
Hui. Ist erstaunlich.
Ja, also genetisch läuft es nicht gerade so gut bei mir gerade. Anderes Thema.
Wie kommen wir denn jetzt wieder aus der Depri-Ecke raus?
Mein Gott.
I live only in my dreams.
Na, sehr schön. Sehr schön. Aber ich glaube, wir haben erst noch ein anderes Thema, einen anderen Downer.
Also ist die Frage, was wir machen. Also wir müssen.
Was haben wir noch an Fragen? Hau doch mal Fragen raus, Rutter.
Also wir haben tatsächlich auch das, was, also eine Frage, also Fragen, die in eine ähnliche Richtung gehen, die wir auch schon eine Weile haben. Wir hatten in Folge 31, also das ist jetzt schon ein bisschen näher, hatten wir mal drüber gesprochen, wie gehe ich denn mit einem depressiven Partner um? Und auch da gab es eine Nachfrage, weil auch damals wir gesagt haben, also irgendwann muss man auch für sich selber entscheiden in so einer Situation, einen gewissen Cut-off-Point eben auch zu definieren, zu sagen, also bis hier und nicht weiter, irgendwann kann ich eben auch nicht mehr allein aus Selbstschutz gründen. Und da gab es natürlich auch Nachfragen dazu. Ich sage, ja, so ist natürlich schwierig, weil man letztendlich natürlich auch für sich sagt, ja, die Beziehung, die eben da ist und die Unterstützung, die da ist, ist natürlich vielleicht auch ein stabilisierender Faktor an der Stelle im positiven Sinne und sich dann eben mit so einem Cut-off-Point dann eben rauszuziehen. Und auch die Frage, was mache ich denn dann? Also wenn es, also konkrete Frage war damals von Christine, die sagte, wenn man nun also zu diesem Cut-off-Point kommt, was dann? Also klar, professionelle Hilfe organisieren und sich nicht vornehmen, selbst die Therapie durchzuführen oder nur auf heilende Wirkung der Beziehung zu hoffen, aber bis eine Therapie Erfolge zeigt, kann ja einige Zeit vergehen und sich an dieser Stelle zu distanzieren, das könnte ja dem Partner oder der Partnerin ja tatsächlich einen bedeutenden Schutzfaktor nehmen, der zwischen ihr und zum Beispiel eben Suizid steht. Und das waren so die Fragen, also ne, was sollte man an diesem Punkt machen? War so einfach die Nachfrage, ob wir da noch irgendwas zu sagen hätten. Und klar, hängt vom Einzelfall und zum Beispiel von der aktuellen Belastbarkeit des noch gesunden Partners oder der Partnerin ab, aber weiß nicht, ob ihr dazu.
Ich kann nur anekdotisch aus eigener Biografie berichten.
Ich glaube, was man grundsätzlich sagen kann, ist, ja, natürlich kann, oder man weiß ja, dass eine stabile Beziehung einen positiven Einfluss auf ganz viele gesundheitlich relevante Aspekte des Lebens hat. Diese alten Geschichten, dass verheiratete Menschen länger leben und all diese Geschichten. Allerdings muss man natürlich sagen, in Situationen, in denen quasi die Stabilisierung des Partners, nur damit er sich nicht umbringt, am Ende darauf hinausläuft, dass man selber seine gesamte psychische Gesundheit über Bord werfen muss. Das sollte eigentlich ein Warnsignal, ein Cut-off-Punkt sein, wo man im Zweifelsfall ja selber sich auch professionelle Hilfe suchen kann. Das heißt, da dann vielleicht selber auch als Angehöriger eines Betroffenen mal zu einer Psychotherapieambulanz zu gehen, den Fall zu schildern oder im allerbesten Fall natürlich das als Paar auch zusammenzutun. Umgedreht ist es natürlich so, wenn du, so wie du es gerade geschildert hast, wenn die Anfrage kam, jemand befindet sich schon in Therapie und das dauert natürlich seine Zeit. Typischerweise ist natürlich dann im Rahmen einer Psychotherapie durchaus auch die Partnerschaft auch Thema natürlich. Und da wird es sicherlich auch darum gehen, mit der erkrankten Person durchaus auch über das Partnergefüge mitzusprechen und auch deutlich zu machen, dass natürlich der Partner am Ende nicht der Weg zur Genesung sein kann, sondern da ja eigentlich letztendlich viel in einem selber stecken muss. Das heißt, Sebastian sagt gerade schon anekdotisch, letztendlich tatsächlich geht es hier von Fall zu Fall. Aber klar, man muss sich zwischendurch immer mal wieder auch die Frage stellen, wie viel von meiner eigenen Gesundheit bin ich denn bereit aufzugeben und kann ich überhaupt noch? Und das ist natürlich immer die Frage, wenn man selber in die totale Selbstaufgabe geht, kann ich dann wiederum auch dem Partner noch der starke Fels in der Brandung sein, der Schlimmeres verhindert. Auch das wird irgendwann nicht mehr klappen und kippen. Oder aber im Zweifelsfall, was dann ja auch oft tragische Realität ist, dass dann ja getrunken wird, Medikamente genommen werden, Drogen genommen werden, um mit dem Druck noch umzugehen. Alkohol natürlich als verfügbare Droge, da immer der schnellste Weg. Und ruckzuck ist man selber natürlich in einer Suchterkrankung, in einem Burnout, in einer depressiven Erkrankung, in einer Angsterkrankung drin, in die man eigentlich nicht wollte, weil man eigentlich ja nur seinen Partner schützen wollte. Also da gilt es eben sehr, sehr genau auch auf sich selber Acht zu geben. Und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ob das Ende einer Partnerschaft, die maximal belastend ist, dann wirklich immer so dieser auslösende Faktor zum Selbstmord ist oder nicht. Ich weiß auch gar nicht, ob es da Studien zu gibt, das müssen wir mal recherchieren. Das ist, glaube ich, ein entscheidender Faktor, ob das tatsächlich eine real existierende Gefahr ist oder so etwas eher Eingebildetes. Das kann ich nicht beurteilen. Ja. Müsste man vielleicht auch mal mit erfahrenen Psychotherapeuten zum Beispiel drüber reden.
Halt genau die Angst davor, ne? Dass irgendwie das.
Andererseits sollte sich aber, finde ich, jeder gesunde Partner eines Kranken klar machen, meiner Meinung nach, das ist jetzt aber eher eine persönliche Meinung, also unbedingt eine fachliche Einschätzung. Am Ende des Tages ist jeder für sich selbst verantwortlich. Also ich rede jetzt natürlich nicht über Kinder und so, ich rede über Partner, Gleichberechtigte. Mhm. Und zu einer Partnerschaft kann auch gehören, dass ich sage, und jetzt gucke ich nur auf mich. Und dann ist man nicht unbedingt ein schlechterer Mensch oder sonst irgendwas, sondern hat man für sich diese Entscheidung gefällt. Ich habe das mal für mich so gefällt, wo dann die Partnerin über einen Suizidversuch versucht hat, mich in der Partnerschaft zu halten. Ich habe dann den Krankenwagen vorbeigeschickt. Danach war auch Ruhe, was solche Versuche anging. Das hört sich jetzt ganz blöd an, aber ich glaube, da muss jeder auch für sich fragen, was möchte er eigentlich? Und dann, wie Alexander sagt, gibt es mittlerweile, das finde ich auch ganz gut, viele Angehörigen, Partnergruppen, wie auch immer. Nur wenn das Einzige, was eine Beziehung zusammenhält, die Krankheit des einen Partners ist, dann ist das keine gesunde Beziehung. Mhm. Egal wie. Ja. Egal aus welchen Gründen, aber das ist für mich an sich keine gesunde Beziehung.
Ja, und wir haben gerade im Chat, also auch in beide Richtungen, also auch genau auch wieder aus persönlicher Erfahrung, die sozusagen auch die beiden Beispiele. Das eine nämlich, wo der kranke Partner von sich aus gesagt hat, also wirklich auch als dieser klassische Satz, ich will dich nicht belasten, auch gesagt hat, ich will nicht, dass meine Krankheit diese Beziehung bestimmt und dann quasi von sich aus auch die Trennung mit eingeleitet hat und gesagt hat, also ich, ne, dass es da nicht zum Ungleichgewicht bekommt oder eben auch der andere Fall, wo dann eben auch der gesunde Partner dann versucht hat zu therapieren Und man dann selber gesagt, ich habe mich da komplett entmündigt. Ich wollte das nicht. Ich habe mich da komplett entmündigt gefühlt und allein, weil ich da nicht mehr auf Augenhöhe mit meinem Partner, mit meiner Partnerin auch interagieren konnte, habe ich mich dann auch getrennt als der Kranke. Ja, also auch, ich war auch damals zur Behandlung nicht bereit. Ja, und so, und aber das auch in diese Richtung, das ist halt auch keine Grundlage für eine Beziehung. Ja, dass selbst die Kranken dann häufig sagen, so, das funktioniert so nicht. Ja, und aber klar, wie auch schon der Fragesteller, es ist immer eine sehr individuelle Situation, wie in Anführungsstrichen, wie stark sind auch da die beiden Partner, wie gehen sie dann eben auch mit der Situation um?
Ja, aber wenn wir auch ehrlich sind, wie viel Abhängigkeit besteht? Ja. Also auch das muss man mal ganz offen sagen. Ja, ja. Ich war bei der beschriebenen Situation, die ich gerade geäußert habe, glaube ich 19. So, wenn meine Frau, mit der ich dieses Jahr 10 Jahre verheiratet bin, mit der ich 2 Kinder habe, da würde ich sicherlich länger.
Ja, klar.
So, ja, ja. Ne, wisst ihr, was ich meine? Ich
finde, klar.
Es gibt nicht Beziehung, das wissen wir ja gerade als Beziehung, es gibt ja nicht die eine Beziehung, sondern es ist, Beziehung ist halt auch ein Kontinuum, ne, von bis. Ja.
Und wandelt sich dann natürlich auch über die Zeit und verändert sich. Ja. Und natürlich, also sagst du jetzt, wir sind 10 Jahre verheiratet, 2 Kinder sind da. Es geht ja auch mitunter auch mal um wirtschaftliche Abhängigkeit oder so.
Ja, ja,
klar. Auch diese Konstellation gibt es natürlich. Also verlasse ich meinen Partner, so bin ich auf der Straße. Egal wie krank der ist. Auch solche Konstellationen gibt es natürlich, die das Verbleiben in so einer destruktiven Beziehung natürlich deutlich verlängern können. Also das ist ein ganz sehr, sehr komplexes Thema, auf das es leider keine einfachen Antworten gibt.
Erlebe ich tatsächlich in den letzten Jahren zunehmend in Sorgerechtsverfahren, wie man sich denken kann, also dass es da aufschlägt, aber in den letzten Jahren tatsächlich bei uns ist ja auch öfter, dass wir eben den Fall haben, dass Paare sich trennen vor dem Hintergrund einer psychischen Störung des einen Partners und dass das dann zu sehr komplexen Sorgerechtsproblemen führt. Gerade vor dem Hintergrund gemeinsamer Immobilien, wechselseitiger Verpflichtungen und so.
Ja, also ob wir jetzt die speziell gestellte Frage vernünftig beantwortet haben, weiß ich gar nicht, aber wir haben es ja nochmal aufgeriffen und wir haben tatsächlich in Folge 31 da nochmal sehr ausführlich drüber gesprochen. Hast du, Sebastian, auch deine persönliche Situation ausführlicher geschildert? Sollten wir vielleicht nicht nochmal neu aufgreifen?
Ja, ja. Okay, aber gut, dann ist das so.
Und
wie viel ich dem Hörer von mir gebe, das weiß ich, ab und zu vergesse ich
das. Ja, das Schöne ist ja, dass du schon so weit mit der Demenz bist, dass du einfach eine Stunde später nicht mehr weißt.
Ich habe selbst herbeigeführte künstliche Demenz durch Alkohol, womit ich nicht Demenz relativieren oder in irgendeiner Form verharmlosen will.
Also gar nicht Alkohol verharmlosen, ne? Das ist ja, darf man ja auch auf gar keinen Fall machen.
Tja, die Paranoia in Herrn Bartoscheks Alter.
Ganz schrecklich.
Ganz schrecklich. Aktuell ansonsten keine Fragen mehr. Trotzdem die Frage in die Runde, ist euch irgendwie in der letzten Zeit noch was über den Weg gelaufen?
Naja, Debatte um das spanische Psychotherapiegesetz beziehungsweise die Umstrukturierung geht ja weiter. Meines Wissens ist es jetzt auch verabschiedet, dass Psychotherapie als eigenständiger Studiengang kommen soll. Unser Berufsverband, der Berufsverband Deutscher Psychologinnen und Psychologen, hat sich massiv dagegen ausgesprochen. Im Kern mit den Argumenten, die wir ja letztens vorgebracht haben. Die Deutsche Gesellschaft für Verhaltenstherapie hat in einem, wie ich finde, für mich nicht nachvollziehbaren Statement grundsätzlich die Sache des reinen Studiums Psychotherapie begrüßt, aber wiederum ausgeführt, dass trotzdem die Mehrheit oder die Diversität der Studiengänge erhalten werden soll. Wenn ich das richtig bekommen habe, wurde im Gegenzug oder um den Ärzten zu gefallen, wurde die Sache mit dem Psychopharmaka rausgenommen. Oh Wunder, oh Wunder. das heißt, das ist, finde ich, so die aktuellste Entwicklung, die tatsächlich in der Psychologie, wie ich finde, sehr stark diskutiert wird. Die Stimmung, finde ich, ist auch, aber korrigiert mich, auch gekippt von anfangs noch ein wenig abwartend zu mehrheitlich negativ der Reform von Spahn eingestellt. Aus der Psychologie, ne?
So. Ja, ja. Also ich bin ja selber nicht mehr so ganz tief in der Psychologie verwurzelt. Die Psychologen, mit denen ich darüber gesprochen habe, fanden das tatsächlich alle nicht wirklich gut. Also aus eben in den wie so oft zitierten Gründen. Also insofern würde ich sagen, ja, aber meine Stichprobe ist halt auch sehr klein. So muss man es vielleicht sagen.
Ja, also ich habe auch tatsächlich zu dem Thema jetzt nichts groß Neues wahrgenommen, eher über das andere Thema, was wir in dem Zusammenhang letztes Mal hatten, nochmal generell das Thema Versorgungsengpässe, Psychotherapie und auch da die Äußerungen von Herrn Spahn damals, weil ja einem natürlich irgendwie fast täglich irgendwelche im persönlichen Umfeld auch Fälle über den Weg laufen, wo man sagt, also es ist einfach ein sehr schwer zu ertragender Zustand, was also auch die Psychotherapieversorgung in Deutschland angeht.
Und das ist übrigens ein Running Gag im Moment bei Familiengerichten, ja? Tatsächlich. Dass wenn wir bei Gericht sitzen und irgendwie ein vorsitzender Richter dann sowas sagt wie, ja, dann soll das Kind ja auch in die Psychotherapie und dann sagen alle, ja, das dauert ja, ne, so 6 Monate können sie rechnen. Und dann sagt immer irgendjemand, aber Herr Spahn sagt, innerhalb der nächsten 3 Wochen. Und das ist wirklich momentan in fast jeder Verhandlung. Und dann lachen alle herzlich und dann macht man weiter.
Und
momentan ist der Running Gag so.
Und das ist auch als Gag von demjenigen gemeint, der das dann erwähnt mit den 3 Wochen.
Ja, ja, klar. Ja, ja. Das ist immer so. Ja, genau.
Ja, ist klar.
So. Ach, ja. Ist gut. Nimmt ab und zu Spannung aus Familienverfahren. Tatsächlich. Vielleicht kann man das einmal
positiv. Das ist wahrscheinlich die Intention von Herrn Spahn gewesen.
Ich mache mich zur Witzfigur, damit andere über mich lachen, damit es den Menschen besser geht.
Ja.
Ich meine, Leslie Nielsen unter den Ministern.
Ich meine, er hat ja auch damit recht, dass jetzt irgendwie sein neuer Vorstoß irgendwie auch Konversionstherapie für Homosexuelle ja auch entsprechend angegangen werden soll. Wo man jetzt, auch wieder sagen könnte, okay,
Das habe ich ehrlich gesagt nicht so ganz verstanden. Wer fordert denn da jetzt was? Also Konversionstherapie für Homosexuelle ist ja die Aussage, es gibt Leute, die versuchen, Homosexuelle zu heilen, im Sinne nicht, dass vielleicht Menschen, die ein Problem mit ihrer eigenen Homosexualität haben, diese zu akzeptieren lernen. In dem Sinne könnte man ja Homosexualität nach wie vor auch als Krankheit diagnostizieren, sondern Konversionstherapie beinhaltet, dass angeblich geheilt wird hin zu einer Heterosexualität.
Genau.
Und was ich nicht verstanden habe, über welche Kasse soll das denn abrechenbar sein im Moment?
Vermutlich über die katholische Bezirkskrankenkasse oder so.
Wahrscheinlich. Also ich weiß
nicht. Ernsthaft?
Nee, genau.
Ich verstehe die Diskussion nicht.
Ich glaube, es ist einfach so dieses Thema. Es ist ganz furchtbar, dass es das gibt und ich bin Gesundheitsminister und ich will grundsätzlich irgendwie verhindern, dass das irgendwie als Thema anerkannt wird. Unabhängig davon, ob es momentan überhaupt eine Krankenkasse bezahlen würde oder nicht. Weil es ein Unding ist. Und ja, es ist.
Bist du dir sicher, Sven, oder ist das jetzt Glauben? Also ich weiß es schlicht nicht.
Ich weiß es auch nicht, aber das ist zumindest.
Das Problem bei Spahn ist ja, dass der einfach sehr viel Unfug erzählt und manchmal auch mal einen guten Gedanken hat, den dann aber auch nicht rüberbringen kann. Das ist ja so ein bisschen das Problem bei dem Spahn, was ich so beobachte. Ja, ja.
Der Fuchs stellt sich dumm, bei Spahn ist es andersrum.
Ja, sowas, ne? Also der labert ja nicht 100% Quatsch. Es gibt ja durchaus gewisse Punkte, die aus dem BGM im Moment kommen, die ja auch gar nicht so doof sind. Aber ja, das vielleicht wollte er auch mal was Positives. Ich habe keine Ahnung. Also das sind aber auch inzwischen so Debatten, wo ich dann sehr schnell die Lust verliere, mich einzulesen, weil das so schnell unappetitlich wird. Spätestens wenn du irgendwie mal aus Versehen dann doch wieder auf die Kommentare guckst, das tut meiner psychischen Stabilität im Moment nicht so gut. Also,
mein Problem ist bei solchen Diskussionen, wenn ich dann tatsächlich ganz ernsthaft naiv einfach nur frage, wer will denn da was? Werde ich sofort beschimpft. Stand der Pede, kann ich die so?
Im Netz meinst du jetzt, ne?
Im Netz, ja, genau. Ich verstehe ja. Ab und zu Sachen nicht tatsächlich. Passiert ja wohl Menschen. Also, oder nur mir, keine Ahnung. Ich habe das Gefühl, nur mir, weil wenn ich dann nachfrage, werde ich sofort beschimpft.
Das ist das Problem, dass die Leute bei dir immer nicht so hundertprozentig gut
und fremde Menschen. Fremde, also. Fremde. Tagesschau.de.
Also, okay.
Was heißt das hier? Und dann kommt sofort. Keine Ahnung, ne, wie kann man denn so etwas fragen? Es ist doch klar, dass.
Ja, nee. Also ich habe mal kurz anrecherchiert, also es war so, dass tatsächlich Jens Spahn nur in seiner Facebook-Sprechstunde sich darüber geäußert hat, dass ihm das also ein Grauen ist und dass er ganz gerne diese Konversionstherapien für Homosexuelle verbieten würde, aber er weiß gar nicht wie. Er möchte sie halt einfach verbieten. Und wer halt eine gute Idee dafür hätte, der sollte ihm die mal zukommen lassen.
Jetzt kann man über grundsätzlich über Verbote sprechen, aber an sich ist die Aussage nicht verkehrt.
Das stimmt, genau. Uns ist ja, also das.
Also vor allem auch mit diesem, aber ich weiß nicht wie. Das ist ja eigentlich muss man sagen, ist das eine gute Aussage vom
Schiff. Ja.
Ja, ich sage ja, der redet halt nicht genug.
Ja, ja, genau.
Na, warum werfen Leute ihm das dann vor? Verstehe ich das noch weniger, den ganzen Diskurs. Ihr versteht das auch nicht, ne?
Nee, nicht wirklich.
Gut,
nicht,
okay, gut.
Weil wir fragen jetzt nicht, weil sonst werden wir beschimpft.
Ja, das ist ja tatsächlich.
Wer fragt, wird beschimpft.
Wer fragt, verliert.
Und dann
kriege ich heute, wer fragt, der führt, wer fragt, verliert.
Ja, und dann kriege ich heute Nacht Albträume, wenn ich beschimpft werde.
Oh, da war es wieder. Du hast es versucht, jetzt ist tatsächlich. Nachdem Sebastian zweimal gescheitert ist, lassen wir das jetzt gelten, oder?
Scheitern hat Chance.
Es sei denn, Sebastian hat noch was er ansprechen möchte, tagesaktuell.
Ich überlege, ich glaube nicht. Ich glaube tatsächlich nicht.
Also,
wir im Familienrecht warten auf die ausstehende Familienrechtsreform, die auch psychologische Auswirkungen haben wird, aber das wird sich noch nie abziehen.
Man könnte jetzt eventuell die Pause ein paar Sekunden vorziehen, bevor wir dann ins Thema einsteigen, weil dann haben wir
genau
die Dreiteilung beibehalten, oder?
Genau. Dann mache ich aber Herrn Bartoschek mal gleich mit dem Pausenlied für den Live-Chat eine kleine Freude. Und live hören wir uns in etwa 4 Minuten wieder und dann beim Zeitsouverän nachhören, dann nach dem Jingle. Bis gleich.
ER, nicht mit A.
Ja, ja, Silvana. Was? Hä? Was? Oder was meinst du jetzt?
Ich dachte Silvana mit A wie der Wald im
Ach so, nein, nein.
Lateinischen.
Nein, nicht Silvana. Nein. Silvana.
Sind wir wieder on air?
Ja, wir sind wieder on air. Die Frage war gerade, ich habe gesagt, schnell noch, nur noch 30 Sekunden, schnell noch ein bisschen Wein nachgießen. Ich habe irgendwie so einen Naturwein Silvana aus Franken, der irgendwie ganz, also ich bin ja gebürtig aus Fulda, insofern waren so meine ersten Weinerfahrungen.
Was spielst du denn heute diese Hessenkarte so sehr? Was ist da hier los heute?
Ich wollte nur erklären, ich habe halt nah an Franken gewohnt und deswegen waren so Frankenweine meine erste irgendwie Weinerfahrung und
machst du jetzt schon Biografiearbeit oder wofür?
Meine ersten Weinerfahrungen waren Billigwein aus dem Aldi, aber das ist eine ganz andere Geschichte.
Hier, wie ist er denn? Sangria? Lambrusco.
Lambrusco
gab es in sehr günstigen Tetrapacks und in diesen genau Großflaschen. Da gab es nämlich etwas Flaschen. Was waren das? 3 Liter oder was, ne?
Ja, diese Containerteile.
Ja, die waren gut. Die konntest du auch auf Schalke mitnehmen. Die waren nämlich relativ leicht und bis zum Stadion ausgetrunken, wenn du nicht unbedingt Bock auf eine Palette Bier hattest. Da waren wir damals schon ein bisschen was edler. Der Bartoschek mit der Tetrapack.
Ein schönes Weinchen auf Schalke trinken.
Schön aus dem Lambrusco.
Ich weiß noch, wir hatten irgendwann mal das war dann so Anfang Studentenzeiten irgendwie mit alten Schulfreunden in Marburg, haben wir uns dann wieder getroffen, haben wir irgendwie Party gemacht und haben irgendwie so Chianti aus der Korbflasche und der hat dann beim Eingießen geschäumt. Das war halt Chianti und kein Lambrusco. Den haben wir dann eher lieber mal weggetan, den haben wir nicht getrunken.
Ich trinke übrigens Rosso Nobile. Als Schokolata, das schmeckt wie flüssige Schokolade. Kann ich wirklich nur empfehlen. Ich mag ja nur süße Weine.
Ich glaube, also wir sollten zwischen den Sendungen vielleicht auch mal uns vernetzen, weil sonst, also dann können wir so diese Dinge aus dem System rauslassen und können uns dann in der Sendung auf die Themen der Sendung konzentrieren.
Ja, die Leute wollen ja auch ein bisschen, das ist ja hier, die Leute wollen ja auch wissen, wer wir sind, wo kommen wir her, wo gehen wir hin, wo sind wir jetzt?
Die drei alten Alkoholiker.
So. Das ist ja auch traumhaft, was wir hier machen. Ach, apropos traumhaft.
Übrigens, ne, Alkohol ist schlecht für den Schlaf, ne?
Ja. Tatsächlich kann ich damit direkt starten. Ich habe ja mir unter anderem wegen Schlafproblemen meine Apple Watch geholt.
Ach, ich habe eine andere Billow Watch, aber ich finde das auch faszinierend. Ich habe jetzt auch so ein Ding.
Ja. Und ich sehe, sobald ich mehr als ein Bier trinke, geht mein Pulsschlag abends, nachts nicht runter, obwohl ich gefühlt schlafe. Und wenn ich große Mengen Alkohol trinke, so wie Silvester, da war ich kann es nicht anders sagen, hackenstramm, hatte ich tatsächlich einen 50% erhöhten Puls nachts im Vergleich zum Tagesdurchschnitt.
Okay. Das führte dazu, dass du wahrscheinlich eigentlich gar keinen Alkohol mehr trinkst.
Das führte...
Das ist eine Erklärung dafür, warum er heute Nacht schlecht schläft.
Richtig. Ich muss morgen auf den Kongress.
Aber es ist interessant, dass du das, ich wollte daher auch noch drüber reden, über Quantified Self und Schlafanalyse mit irgendwelchen Geräten, aber dann machen wir das, glaube ich, nachher, weil wir, glaube ich, uns vielleicht zum Einstieg darüber unterhalten sollen, warum wir überhaupt schlafen. Eigentlich ist es ja total blöd, dass wir schlafen müssen, weil geht halt viel Zeit bei drauf, ne?
Ein Drittel unseres Lebens.
Mhm.
So in etwa.
Genau. Und wenn ich das richtig gesehen habe, hat der Sven da so einiges vorbereitet.
Ich? Nein.
Doch.
Nee, eigentlich nicht. Ich habe also, ich habe nur so, also es gibt hier Diverses über Schlaf. Also die schöne Aussage ist ja, wir verbringen ein Drittel unseres Lebens schlafend, also muss es ja irgendwie wichtig sein. Ansonsten hätte die Evolution das ja anders eingerichtet.
Ja,
also kann ja irgendwie nicht sein. Also irgendwie abgesehen davon, jetzt könnte man wieder sehr evolutionsbiologisch argumentieren. Wenn ich ja schlafe, bin ich ja wehrlos. Das heißt, das ist ja schon ganz schön gefährlich, wenn ich hier halt irgendwie ein Drittel meines Lebens mich im Grunde darauf verlassen muss, dass irgendjemand vielleicht wach am Feuer sitzt und guckt, ob da gerade der Säbelzahntiger vorbeikommt. Auf der Suche nach einem Mitternachtssnack. Nein, aber tatsächlich die Frage war.
Nachts soll der scheiß Tiger ausschlafen.
Genau.
Ja, genau.
Genau.
So ist das so eingerichtet. So Intelligent Design.
Genau. Von wem auch immer. Wie sie auch immer heißt. Ja. Nein, also es gibt so diese. So drei Standardtheorien, warum wir eigentlich schlafen. Die Theorie, die eigentlich nicht so besonders greift, ist Energiesparen. So nach dem Motto, naja, also ne, wenn wir schlafen, dann wird der Körper runtergefahren und so weiter. Und das hat halt mal irgendwann jemand ausgerechnet. Also nee, der Effekt ist vernachlässigbar. Ich glaube, da wurde dann ich weiß nicht, wie viel Kalorien irgendwie im Vergleich zu einem einigermaßen gesitteten Wachzustand irgendwie da war. Das kann es jetzt nicht sein. Also wegen dem etwas geringeren Energieverbrauch irgendwie ein Drittel des Tages irgendwie nicht bei Bewusstsein in Anführungsstrichen zu sein oder bei vollem Bewusstsein zu sein, das kann es irgendwie nicht sein. Also die beiden großen Punkte sind zum einen Erholung, überraschend, aber sowohl eben körperlich als auch geistig. Also es geht einfach darum, dass die Leistungsfähigkeit wiederhergestellt wird. Und ein Thema, was da gerade in den vergangenen Jahren ja auch nochmal sehr stark rumgegangen ist, sind eben auch die Neurophysiologen, die eben entdeckt haben, dass es durchaus eben im Gehirn, mal ganz platt gesagt, dass sich im Laufe des Tages da so diverse Dinge ansammeln, Eiweiße ansammeln und ähnliches, die da eigentlich nicht hingehören und die, wenn sie nicht irgendwie mal weggespült werden, zu Problemen führen können. Unter anderem eben auch etwas, was sich Amyloid Beta nennt, wo nämlich nachgewiesen wurde, nachts, wenn ich schlafe, passieren in meinem Gehirn Dinge, dass also das, was da eben sich angereichert hat im Laufe des Tages, weggeschwemmt wird. Wenn das nicht passiert, und das ist unter anderem eben bei Krankheiten wie Alzheimer der Fall, ich im Laufe der Zeit auch tatsächlich neurologische Störungen, psychologische Störungen eben auch durchaus haben kann, wenn also dieser Stoffwechsel auch gestört ist, wenn dieser Prozess gestört ist, dass das also relativ wichtig zu sein scheint, dass da unter anderem an dieser Stelle eben zumindest einmal am Tag oder alle in einem gewissen Zeitabstand sozusagen dann mal so eine Reinigungsprozedur eben auch abläuft. Und das gibt es in anderen Teilen des Körpers natürlich auch.
Damit ich richtig verstanden habe, Alzheimer-Patienten schlafen schlechter oder da wird nicht
Nein, sondern
diese Sache bereinigt?
Genau, also das ist, also man hat entdeckt, dass also es bei Patienten, also bei diversen, in Anführungsstrichen, Demenzkrankheiten etc., dieser Stoff Amyloid Beta eben deutlich erhöht, in erhöhter Konzentration im Gehirn vorliegt und was eben naheliegt, dass es eben da durchaus unterschiedliche Faktoren gibt, dass eben einfach dieser Aufräumprozess gestört ist. Ja, und dass das anscheinend, dass diese Anreicherung, wenn die eben dauerhaft da ist, eben tatsächlich auch zu Störungen führt. Und beim gesunden Menschen sozusagen wird das eben nachts abgeräumt.
Okay.
Also,
übrigens,
ist etwas sehr kompliziert. Ich bin ja erstmal immer erholt, wenn ich geschlafen habe. Ne?
Genau.
Also ich schlafe ja in der Regel erstmal, damit ich morgens ausgeruht bin. Das ist ja so, glaube ich, der Grundmechanismus des Schlafes.
Genau. Es gibt, glaube ich, auch so ein schönes Zitat es gibt viele Gründe oder viele Theorien darüber, warum wir schlafen, aber wenn man es auf einen Nenner bringt, ist, dass wir schlafen, weil wir müde werden. Mhm.
Und was mich völlig gekickt hat, worüber ich zufällig gestolpert bin, das ist auch die einzige Sache heute Abend, die ich selbst recherchiert habe, weil es mir zufällig über den Weg lief. Ansonsten vielen Dank an die Julia W. und den Marian, meinen beiden Praktikanten, die das für mich recherchiert haben. Ich habe eine spannende Sache gelesen bei bigthink.com, die relativ viele spannende so Wissenschaftsbefunde populärwissenschaftlich aufbearbeiteten. Und die haben einen Autor aufgetrieben, zitiert, der behauptet, der Mensch hat bis zur Industrialisierung oder bis zur Neuzeit oder bis zur Erfindung des Stroms und des Lichts nachts in zwei Schichten geschlafen.
Mhm, genau.
Dass man zwei Schlafphasen hatte. Eine bis in etwa Mitternacht, dann ist man aufgewacht und hat Dinge getan, wobei der Artikel relativ diffus oder unklar ist in dem, ob man wirklich weiß, was man dann so getan hat. Und dann kam die zweite Schlafphase, bis dann eben die Sonne aufging. Hat mich total fasziniert, dieser Gedankengang, weil ich tatsächlich, wie ich denke, die meisten von uns nie hinterfragt habe, ob man vielleicht auch mal anders geschlafen hat. Ich aber jemand bin, der zum Beispiel sehr oft nachts aufsteht, worüber sich meine Frau immer lustig macht, weil ich entweder Pipi muss oder was trinken will oder klassischerweise noch irgendwo Schokolade suche oder irgendwas aus dem Kühlschrank hole, was ich früher für eine Schlafstörung gehalten habe, und seit ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich mich gefragt, vielleicht ist das ja gar keine Schlafstörung bei mir, sondern ich mache einfach das, was Menschen tausende von Jahren getan haben, ziehe mir halt noch eine Schokolade rein und schlafe wieder weiter.
Kann sein, also genau darüber bin ich auch unter anderem gestolpert. Hintergrund dessen ist wohl auch, dass es wohl lange Zeit, also die Forscher, die das auch entdeckt haben, das sind auch auf Basis natürlich dann von historischen Dokumenten, es war wohl in der Vergangenheit so üblich, dass es eben diese zwei Schlafphasen gab mit einer Pause dazwischen, dass da halt auch nicht groß drüber geredet wurde. Aber wenn man halt irgendwie darauf achtet, werden dann eben alle möglichen klassischen Werke zitiert, wo dann mal vom zweiten Schlaf die Rede ist und irgendwie, das war für die Menschen halt lange Zeit einfach normal, offenbar.
Genau, offenbar. Also das ist eine semantische Analyse von Texten. Das kann auch sein, dass sie was ganz anderes damit meinten.
Ne? Genau. Also und was man halt da so angeblich gemacht hat, ist also ja, man hat sich entweder unterhalten, man hat irgendwie dann eben das auch die zwei Stunden dann zwischendurch auch zur Meditation genutzt oder eben auch für Sex. Eine Theorie besagt, dass sich das eventuell so entwickelt haben könnte, weil du sagst schon, vor industrielle Zeit, kein elektrisches Licht, es gab halt vielleicht auch ein Feuer, ein Kaminfeuer, wie auch immer. Und das halt irgendwie über 8 Stunden unbeaufsichtigt zu lassen, dann geht's halt irgendwann aus. Dass es vielleicht auch so teilweise ein Überbleibsel der Notwendigkeit war, mal in der Nacht aufzustehen, einfach irgendwie das Feuer nachzulegen.
Also vielleicht sollten wir ganz kurz, weil ich habe noch eine Theorie, warum das so sein hätte sein können in der Vergangenheit oder vielleicht sogar auch noch so ist, weil Sebastian sagt ja auch schon gerade, nochmal aufstehen und Schoki suchen, nochmal auf Tö gehen und so. Zunächst mal, ich denke, viele unserer Hörerinnen und Hörer werden das wissen, aber wir schlafen ja nicht, also wir legen uns ja nicht hin und dann liegen wir und dann stehen wir wieder auf, und schon gar nicht ist Schlaf gleichförmig. Also das der Schlaf-TM, sondern wir erleben ja pro Nacht verschiedene Schlafphasen. Dazu gehört der Tiefschlaf, dazu gehört der etwas leichtere Schlaf und dann gehören die Traumphasen, die eher dem leichteren Schlaf zugeordnet sind. Der sogenannte REM-Schlaf dann ja auch genannt. REM steht hier für Rapid
Eye Movement. Was übrigens nicht stimmt, was die Schlafphasen angeht. Die Traumsequenzen. Man träumt in allen Phasen tatsächlich
nach
eurer Forschung. Man hat das lange Zeit so gesagt.
Das meinst du. Ja.
Dazu kann ich übrigens das Standardwerk empfehlen, das ich wirklich toll fand. Träume von Michael Schredl im Springer Spektrum erschienen. Ganz tolles Buch, das aktuellste, weil gerade die Traumforschung ja lange Zeit verpönt war. Aktuelle Befunde zur Traumforschung versammelt.
Ja. Also gut, aber den REM-Schlaf gibt es ja trotzdem. Und ja. Da ist wohl offensichtlich dann die Traumwahrscheinlichkeit am höchsten. Ich habe keine Ahnung, das müsste ich dann lesen in dem Buch, was du genannt hast. Aber das sind so die verschiedenen Schlafphasen, die wir haben. Und was wohl durch Untersuchungen sich herauskristallisiert hat, ist die Tatsache, dass tatsächlich die Erholung, also das, was man benötigt, damit man am nächsten Morgen sagt, ich bin ausgeruht, im Wesentlichen in den Tiefschlafphasen passiert. Und typischerweise bei einem normalen Schlafverlauf ist es so, dass man relativ zu Beginn längere Tiefschlafphasen hat, die dann von leichten Schlaf abgewechselt werden. Und in der Regel ist es dann so, dass man so 4 bis 6 solche Schlafzyklen, also abwechselnd Tiefschlaf, leichter Schlaf durchlebt. Wie gesagt, am Anfang in der Regel erstmal eine lange Tiefschlafphase. Da passiert sozusagen die maximale Erholung und dann fängt es an zu wechseln und die Phasen werden auch kürzer. Und also im Rahmen der dritten Schlafzyklusphase ist es dann so, dass wir auch gar nicht mehr so unbedingt in einen Tiefschlaf verfallen. Das ist statistisch gesehen so meist so nach 4,5 bis 5 Stunden Schlaf. Und das ist dann zum Beispiel auch eine Situation, warum manchmal Menschen dann aufwachen, nicht mehr schlafen können, aber auch im Wesentlichen gar nicht mehr müde sind, weil da offensichtlich dann schon eine Erholung eingesetzt hat. Genau. Heute geht man davon aus und behauptet, dass ungefähr 7 bis 8 Stunden Schlaf pro Nacht so eine Art Sweet Spot sind. Die sollte man haben, auch aus hormoneller Sicht, weil natürlich im Schlaf sich Hormone im Körper verändern, viele Prozesse stattfinden und offensichtlich sind 7 bis 8 Stunden Schlaf ideal. Weniger als 7 Stunden sollten es nicht sein, allerdings sollten es auch nicht deutlich mehr als 8 Stunden regelmäßig sein. So, das heißt also, dieser Spot von 4,5, 5 Stunden und dann wird man wach, kann durch Feuer geprägt sein oder aber vielleicht eventuell ist das auch früher schon der Fall gewesen. Vielleicht ist man aber dann grundsätzlich, weil man Feuer im Ofen hatte, pure Spekulation, dann aber auch gleich nochmal aufgestanden, hat das Feuer gemacht und wenn man das alles gemacht hat, war man auch erstmal wieder wach und aktiviert und dann hat es wieder ein bisschen gedauert, bis man einschlafen konnte. Wäre auch eine Theorie, die sich mit dem zeitlichen Ablauf der hier wieder Statistik des normalen Schlafverlaufes sich darstellt.
Also plus natürlich die Frage auch, wenn du eigentlich, also in früheren Zeiten, wenn du nach dieser ersten Schlafphase eigentlich erstmal grundsätzlich erholt bist und dann erstmal wach bist, wie gesagt, auch die Frage A, die Notwendigkeit noch weiter zu schlafen, plus B auch, was mache ich denn, weil es ist ja eh noch dunkel. Also jetzt mal ganz platt gesagt. Also wo dann so zwei Sachen zusammenkommen, vielleicht auch, weil ich brauche vielleicht dann trotzdem den Rest des Schlafes noch. Also Theorie, die ich jetzt im Kopf habe, ich habe aber keine Belege dafür, ist das, was wir gesagt haben, so an den Theorien, warum schlafen wir eigentlich? Erholung. Anscheinend dann die Tiefschlafphasen erstmal am Anfang dann eben auch des Schlafens, um sozusagen erstmal diesen Erholungseffekt, dass sich der Körper diesen Erholungseffekt dann eben auch holt. Den dritten Punkt, den ich ja noch gar nicht angesprochen habe, ist das ganze Thema Informationsverarbeitung.
Oh ja.
Also, dass wir eben auch schlafen, nicht nur, weil es eben Erholungseffekte braucht, sondern weil wir sozusagen auch eine gewisse Downtime brauchen, um die Informationen, die wir im Laufe des Tages eben auch aufgenommen haben, zu verarbeiten, wirklich ordentlich im Gedächtnis zu speichern, wie auch immer. Ich weiß es jetzt nicht, könnte mir aber durchaus vorstellen, dass unter anderem zum Beispiel dann eben auch die REM-Phasen und Ähnliches vielleicht eben auch da mit zu beitragen und es deswegen vielleicht auch noch ganz gut sein kann, eben über diesen Erholungstiefschlaf hinaus dann vielleicht eben auch noch ein paar weitere Schlafzyklen zu durchlaufen im Laufe der Nacht, auch wenn die dann kürzer werden, vielleicht dann eben aus Gründen der Informationsverarbeitung, aber das ist jetzt gesponnen, habe ich jetzt keine Quellen für. Stelle ich mir mal so ein bisschen vor.
Frage ich mal, weil mich das jetzt gerade interessiert, Sebastian, du hast ja schon gesagt, dass du das auch quantifizierst, deinen Schlaf. Wie ist denn so dein Verhältnis Tiefschlaf zu leichtem Schlaf? Hast du das auf dem Schirm?
Ja, ich meine 20 bis 30% Tiefschlafphasen, aber ich schaue mal gerade nach. Ich muss mal eben hier nur mein Handy entsperren.
Das ist meine Väter, die gerade nicht. Also das ist so Standard.
Aber das Spannende ist, meine Frau Mein iPhone ist, was ist denn jetzt hier los? Ach, der erkennt mich nicht wegen des scheiß Headsets. Scheiße. Mein Handy ist gerade für eine Minute gesperrt. meine Frau hat mitunter überhaupt gar keine Tiefschlafphasen, wenn sie alleine für die Jungs verantwortlich ist nachts.
Das ist ganz interessant. Eine Arbeitskollegin von mir hat auch mitunter 16 Minuten Tiefschlafphasen. Die zwei Kinder extrem wenig Tiefschlaf, ja.
Also Katja hat wirklich teilweise null. Das ist immer schockierend, wenn ich sehe, wir haben beide eigentlich gleich viel geschlafen, ne, von der absoluten Zeit her, aber sie hat dann irgendwie null da stehen. Ich falle aber auch, wenn ich auf mein, ich habe bei dieser App so ein Diagramm, ich mache Werbung, Autosleep halt drauf. Ich falle aber auch tatsächlich relativ wie so ein Stein von wach in Tiefschlaf. Und dann gegen so 2-3 Uhr nachts habe ich kurz eine Wachphase und dann geht's wieder direkt runter an einem normalen Tag.
Das ist interessant. Also bei mir ist das Verhältnis übrigens, das ist jetzt ein Monat ungefähr bei mir, der Bezug. Und ist ja auch mal die Frage, messen die Dinger wirklich genau und so? Okay, aber ne, bleiben wir mal bei dem, was sie messen. Ich habe fast 50% Tiefschlaf nachts. Finde ich extrem erstaunlich. Ja, fast 50% Tiefschlaf. Also ich habe im Schnitt ungefähr tatsächlich fast 7 Stunden Schlaf und davon sind 3,5 Stunden Schlaf Tiefschlaf und 3,5 Stunden leichter Schlaf, die sich auch ganz, ganz klassisch abwechseln. Riesen, wie du es gerade sagst, Sebastian, hinlegen. Relativ schnell ganz lange Tiefschlafphase, dann kommen die Wachphasen, dann wechselt es sich relativ schön ab. Man kann wirklich diese Zyklen, die ich eben beschrieben habe, sehen. Mitunter bin ich dann auch mal nachts wach ein paar Minuten, aber ja. Was mich eben überrascht ist, die Tatsache, dass ich wirklich 3,5 bis 4 Stunden nachts mitunter im Tiefschlaf verbringe. Es ist das aber interessant, dass eben deine Frau so gut wie keinen Tiefschlaf hat und ähnliches sehe ich bei meiner Arbeitskollegin, die hat die quasi gleiche Uhr hat, die ich auch habe. Also ich habe mir die bei ihr angeguckt und habe mir die dann auch gekauft. Und dann morgens, im Moment machen wir uns mal den Spaß, mal kurz die Statistiken zu vergleichen, weil ich das interessant finde, einfach, dass da so wenig Tiefschlaf
vorher. Okay, ein weiterer Grund,
sich vielleicht ich sehe gerade, ich habe eine Smartphone zu kaufen. Ich habe ungefähr ein Drittel Tiefschlafphasen bei mir. Und tatsächlich, was für mich ein Problem ist, ich bin wohl eine sogenannte Nachtigall, das heißt, ich schlafe wohl eher länger. Ich habe meist meine besten Tiefschlafphasen gegen 6 Uhr morgens. Das ist total kacke, wenn ich die Kurzen in die Kita bringen muss, was jetzt nicht heißt, dass ich das nicht tue oder bla, aber es ist halt einfach kacke, weil das dann oft mit meiner Tiefschlafphase kollidiert, wobei meine erste meist so gegen, also wir gehen meist so gegen 11 ins Bett. 11:30, 12 und dann eben, wenn wer für die Kita raus muss, steht so gegen 6:30, 7:20 auf. Und ich habe dann so meine erste Tiefschlafphase meist so gegen 12:30 bis 1:30 oder so und dann halt morgens nochmal irgendwo zwischen 4:30 und dem Zeitintervall.
Ich lese gerade hier so ein bisschen im Chat nebenbei so ein paar Fragen. Die Frage, wie so eine Uhr das misst, wird im Prinzip schon richtig erklärt. Also im Prinzip die Beschleunigungssensoren werden da natürlich beansprucht. Zum Zweiten wird natürlich auch bei den Uhren der Puls gemessen. Und wenig Bewegung mit extrem gesenktem Puls gibt dann einen Hinweis darauf, dass gerade Tiefschlaf vorherrscht. Und so bauen die sich das zusammen, aber die Hersteller haben da natürlich auch ihre eigenen Patente und Ideen, wie sie das machen. Das heißt, so richtig transparent ist es nicht.
Deswegen und du kannst es auch kalibrieren, ne? Also ich habe jetzt tatsächlich diese Autosleep-App, ist jetzt eine etwas teurere. Du kannst es dann halt auch kalibrieren, dass du sagst, wann war jetzt wirklich Schlaf und wann nicht und sollen die selber starten mit dem Tracking oder sagst du, ab jetzt liege ich im Bett? Ich habe, glaube ich, 4, 5 Apps ausprobiert, mit der bin ich jetzt am zufriedensten. Ich weiß nicht, was du da benutzt, Alexander?
Also das tatsächlich jetzt, ich habe keine Apple Watch, sondern ich habe eine Amazfit Bip Smartwatch. Die hat eine eigene App und da ist eigentlich eine sehr schöne
Schlaferkennung. Fitbip, ja klar, kenne ich.
Fitbip, genau. Die
hatte Katja davor gehabt, ja.
Genau, und die hat ja in der App so eine eigene Schlaferkennung. Ich habe da relativ wenig kalibriert und bin jetzt aber innerhalb des Systems halt unterwegs, ne, und dann kann ich halt.
Und du, Sven, trackst du auch?
Nee, ich tracke nicht. Ich habe tatsächlich noch, obwohl ich da eigentlich affin bin, noch keine Smartwatch, aber das wäre noch ein weiterer Grund, sich jetzt eine anzuschaffen. Mich würde das auch mal interessieren. Also ich kann das natürlich irgendwie als Vater einer kleinen Tochter irgendwie nachvollziehen, dass vielleicht das mit den Tiefschlafphasen zu gewissen Zeiten jetzt nicht unbedingt gegeben ist, wobei das bei uns natürlich deutlich besser geworden ist im Laufe der letzten Jahre. Aber ich meine, krass irgendwie bei Katja mit den irgendwie, aber klar, du hast dann irgendwie.
Ja, wir haben jetzt eine Phase, wo der Kurze zahnt.
Ne? Ja, es so. Ist also die Sensorgeschichte in der Nacht so immer so halb mithören. Wir haben das also ja, irgendwann, genau. Die Kinder sind ja auch unterschiedlich, aber irgendwann weißt du dann ja auch in gewissen Phasen, was sind dann auch zum Teil bei denen irgendwie dann nachts mal so kritische Phasen. Also ich bin meistens auch der, ich bin derjenige, der als Letzter ins Bett geht. Die Kurze geht meistens so im Moment so um 8 rum, irgendwie schläft sie, 8, 9 oder so, je nachdem, wie der Tag so ist. Und ich weiß halt, so zwischen 10 und 11 Uhr nachts irgendwie abends, wenn ich dann meistens noch wach bin oder ins Bett gehe, ist dann vielleicht nochmal so eine kritische Zeit. Dann meistens nochmal so 3 Uhr morgens, wo man dann vielleicht nochmal hört über das Babyfon, vielleicht nochmal irgendwie kurz aufwachen, irgendwie kriegt sie sich ein oder irgendwie wacht sie halt tatsächlich auf und irgendwas ist. Und ja, dann kommt es immer so ein bisschen drauf an, wie lange sie halt irgendwie morgens schläft. Und man merkt dann eben bei sich selber dann natürlich auch, schlafe ich jetzt im Moment irgendwie halt ruhiger oder habe ich halt dann trotzdem irgendwie immer so ein bisschen so ein halbes Ohr irgendwie noch offen, ob da jetzt irgendwie was kommt.
Wobei wir das jetzt beim zweiten tatsächlich, ist spannend, weil ihr berichtet das, was wir beim ersten Kind gemacht haben. Beim zweiten knicken wir uns diese ganzen, ich sitze nachts am Kinderbett, Nummern. Und hol den Kurzen sofort rüber, wenn er nachts.
Ja, hat. Nee, das auch.
De facto jede Nacht drüben jetzt bei Katja. Ich schlafe dann im Wohnzimmer und wir wechseln uns eigentlich ab, wer abends Babyfon hat, bis der Kurze schreit. Aber tatsächlich, wenn du dann einschläfst, bist du halt mit einem Ohr gefühlt, mit einem Ohr, das ist wahrscheinlich irgendwie anders, aber mit einem Ohr wach und besonders dann doch noch vigilant.
Ja, nee, wir haben, also tatsächlich hatten wir jetzt genau den Wechsel bei uns, also weil normalerweise, wenn sie wirklich nachts wach wird und halt irgendwie rüber will, dann kommt sie halt eben auch zu meiner Frau und ich gehe dann hier ins Arbeitszimmer. Gestern hat sie dann aber auch explizit irgendwie zweimal nach mir gerufen und wollte dann auch mit mir ins Bett. Das heißt, wir sind zusammen ins Arbeitszimmer umgezogen, was ein bisschen blöd ist, weil sie momentan ein bisschen Schnupfen hat. Das heißt, ich habe dann halt auch relativ wenig Schlaf gekriegt, weil also mir wurde dann zwar von meiner kleinen Tochter heute Morgen gesagt, ich hätte ja ganz laut geschnarcht. Ja, gut. Das sind immer die anderen. Was ich euch fragen wollte beim Schlafen, weil da bin ich natürlich auch drüber gestolpert. Habt ihr Zuckungen beim Einschlafen?
Ja.
Ich glaube ja. Also manchmal wache ich davon selber natürlich nur auf. Ich weiß jetzt nicht, worauf du hinaus willst. Ich glaube ja.
Ja, also ich habe irgendwo gesehen, also ich habe das auch, das ist so eine gelegentliche Geschichte, ich habe es jetzt nicht regelmäßig, aber viele kennen das wahrscheinlich irgendwie beim Einschlafen, dass man dann irgendwie, wenn man noch nicht so ganz weg ist, irgendwie plötzlich irgendwie dann so irgendwie tatsächlich Muskelzuckung irgendwie hat und sich dann so selber ein bisschen irgendwie erschreckt. Dreiviertel, glaube ich, ist irgendwie die Zahl, also 3/4 aller Menschen berichten, dass sie das haben. Das ist aber auch wohl irgendwie normal beim Runterfahren. Man kennt es umgekehrt halt, ich glaube, Alexander wird, glaube ich, auch später nochmal im anderen Zusammenhang drauf kommen. Aber in verschiedenen Schlafphasen sind wir eben auch körperlich unterschiedlich aktiv. Und eben insbesondere, wenn wir eigentlich in der REM-Phase, also in der klassischen Traumphase, wo der Körper, also auch das Gehirn eben besonders wach ist, ist aber normalerweise eben auch tatsächlich sind unsere Körperbewegungen bewusst ausgeschaltet vom Körper, weil du willst nicht wirklich körperlich losrennen, wenn du im Traum losrennst. Das hat sozusagen der Körper selber als Schutzmechanismus eigentlich drin, zu sagen, Selbstverletzung vermeiden. Du träumst das in deinem Kopf, aber deine Beine und deine Arme bewegen sich nicht wirklich. Und da gibt es natürlich Übergangsphasen und oder eben auch mal Störungen oder Glitches, wo man sich dann vielleicht eben doch mal bewegt oder irgendwas passiert, aber im Normalfall halt nicht. Und wenn der Körper halt so ein bisschen runterfährt im Schlafen, dann kann es eben sein, dass da irgendwie auch nochmal irgendwie dann auch Muskelzucken eben hochkommt.
Mhm. Ja.
Genau.
Haben wir
jetzt verrall ich jetzt, was Alexander mir vorhin sagen wollte mit Trello. Ich habe gar nicht reingeschrieben, womit ich mich heute beschäftige, ne?
Genau. Ja.
Träume. Es geht bei mir nur um Träume. Ich habe nur Studien zu Träumen.
Okay. Ich habe tatsächlich beim Recherchieren habe ich so diverse Fakten irgendwie auch mal mitgeschrieben, irgendwie, die mir zum Teil auch neu waren zum Schlafen, aber die jetzt auch ganz gut, glaube ich, thematisch reinpassen. Eine Aussage war, wenn man in weniger als 5 Minuten einschlafen kann, hat man wahrscheinlich ein Schlafdefizit. Dann ist man nämlich übermüdet, weil normalerweise würde das Einschlafen so 10 bis 15 Minuten dauern. Also, wenn es schneller geht, dann braucht man es wirklich. Das ist so die Aussage.
Ich habe das, seit ich Vater bin, kann ich innerhalb von unter 10 Minuten einschlafen tatsächlich.
Ja. Und umgekehrt ist, das habe ich, aber ich habe leider dafür irgendwie nie irgendwie Originalquellen, sich morgens durch mehrfaches Weckerklingeln wecken zu lassen, ist kontraproduktiv. Also immer diese schöne Geschichte, okay, ich drücke sowieso, also ich hatte auch mal so eine Phase, jetzt natürlich nicht mehr, aber so eine Phase, so dreimal Snooze, ne? Irgendwie einfach nochmal auf den Wecker drauf und irgendwie ein paar Minuten weiterpennen, so ungefähr, und dann irgendwie nach dem dritten oder vierten Mal steht man dann auf. Wird zumindest hier gesagt, ist kontraproduktiv, weil im Grunde jedes Mal dann der Schlafprozess wieder neu beginnt und es mit jedem Mal eigentlich schwerer wird, aufzustehen. Kann ich jetzt irgendwie nicht so hundertprozentig nachvollziehen, nach dem, was wir vorhin gesagt haben, weil eigentlich die Schlafphasen sowieso immer kürzer werden, weil ich brauche es nicht mehr so unbedingt. Ich würde dann psychologisch sagen, wahrscheinlich ist es einfach eine Gewöhnungsphase, ne? Ich gewöhne mir halt an, dass der Wecker nicht mehr aufstehen bedeutet, unbedingt, und deswegen wirkt es nicht mehr so gut. Also wahrscheinlich
das ist es so ein
selbsterfüllende Prophezeiung. Das eigentliche
Problem an diesem Mehrfach-Drecks-Wecker-Gedöns ist, dass der Partner, der schon beim ersten Klingeln hellwach ist,
ja,
dann wach ist. Das ist das Problem. Deswegen habe ich meiner Frau irgendwann diese Tageslichtwecker geschenkt.
Mhm.
So, die dann so lange. Das war schon ganz gut von Philips. Und seit wir die Apple Watches haben, ist dieses Problem ein für alle Mal gelöst, weil wir beide unsere Wecker, die Apple Watches haben, die dann eben vibrieren. Und ich nicht mehr geweckt werde davon, dass Katja, was jetzt eh nicht mehr der Fall ist, seit die Kinder da sind, ja, mehrfach auf das Snooze drückt. Und mein Problem war wirklich früher, Wecker klingelt, sie drückt auf Snooze, ich bin wach. Und denke mir, ja toll. Olé. Aber Alexander kennt das Problem auch, habe ich ja gerade rausgehört.
Nee, bei mir ist es so, dass ich tatsächlich inzwischen an einem Punkt bin, weil ich einen recht regelmäßigen Tagesrhythmus habe, dass ich mal 5 Minuten vor meinem Wecker wach bin. Ansonsten war ich Zeit meines Lebens immer jemand, der, wenn der Wecker einmal geklingelt hat, aufgestanden ist und auch nicht weitergedreht hat, weil, also, und jetzt sind wir seit 12 Jahren in Hamburg, das heißt, seit 12 Jahren ist Alexa ja mehr oder weniger selbstständig tätig, das heißt, die muss nicht zwingend einen Wecker gestellt haben. Insofern bin ich immer derjenige, der den Wecker gestellt hat. Und ich kann das nicht nachvollziehen, dies weiterdrehen, weil wenn ich den Luxus habe, den Wecker weiterzudrehen, dann könnte ich ihn gleich auf die Zeit stellen, die ich dann brauche, um aufzustehen, weil dann kann ich einfach länger schlafen im Zweifelsfall und verdattel meine Zeit nicht. Bei mir ist es morgens dann eher so, vielleicht auch wirklich, weil meine Tiefschlafphasen so sind, wie ich sie beschrieben habe, einmal wach heißt dann auch wach, weil sozusagen das Gros der Erholung eh schon erfolgt ist. Insofern kenne ich das Problem zum Glück nicht.
Muss ich sagen. Ich habe auch auch jetzt eine Aussage dazu von wegen morgens wach. So diese Aussage des veröffentlichen insbesondere in den Vereinigten Staaten, dass Schulen eigentlich für Jugendliche ihren Unterricht erst um 8:30 oder später beginnen sollten, weil der Schlafrhythmus von Jugendlichen in der Pubertät irgendwie das würde dem deutlich mehr entgegenkommen, so nach dem Motto, die brauchen besonders viel Schlaf Teenager tatsächlich brauchen, also wir haben vorhin gesagt, also 7 bis 8 Stunden ist eigentlich das, was so der Sweet Spot. Die Aussage ist, Teenager brauchen 9 Stunden Schlaf. Gleichzeitig wissen wir, dass das vielleicht eine Phase ist, in der man nicht besonders viel Schlaf bekommt, wenn man auf sich allein gestellt ist.
Dafür wahrscheinlich aber auch deswegen, würde ich jetzt muten, weil bei Teenagern ja das Hirn auch im massiven Umbau ist, ne?
Ja,
absolut. Hätte ich jetzt vermutet.
Ja, absolut. Ja? Und plus Hormonhaushalt, ne? Das ist halt also beides gleichzeitig, ne? Das, was auch Alexander sagte, das kommt halt gleichzeitig. Also da passiert halt wahnsinnig viel im Kopf und im Körper und das heißt, das ganze Thema Erholung und ist halt sehr schwer.
In Deutschland fangen ja jetzt schon 7:45 an, ne?
Puh, ja, Wahnsinn. Ja gut, aber dafür haben sie dann keinen Unterricht, weil die Lehrer fehlen.
Ja, oder ansonsten gehen sie halt demonstrieren.
Oder demonstrieren, genau. Ja, ich fand
ja, hab ich auch gesehen, aber erzähl ruhig.
Ich fand auch diese Aussage von Holgi sehr schön irgendwie an einer Stelle, als weil sich ja ausgerechnet unser nordrhein-westfälischer Ministerpräsident auch irgendwie dazu geäußert hat, also dass dann die Schüler doch vielleicht lieber in die Schule gehen sollten. Und dann einfach nur diese Aussage kam, Herr Ministerpräsident, ich bin in Nordrhein-Westfalen zur Schule gegangen, da mal einen Tag zu verpassen, macht überhaupt nichts.
Oder aber auch eine schöne Statistik, die ich gesehen habe, immer diese Fake-Tortendiagramme.
Also von André Sebastiani gesehen.
Ja, irgendwie so 1% Strich, also warum Unterricht ausfällt,
ja.
Halt 99%, weil Lehrerstunden oder Lehrer fehlen, 1% wegen Streik, worüber man sich aufregt, 99%
genau,
Streik, 1% Lehrermangel.
Genau.
Ja, genau.
Im Chat kam gerade noch die Frage, in welcher Schlafphase man dann am ehesten um sich tritt, wäre jetzt meine Aussage höchstwahrscheinlich beim Übergang tatsächlich von REM-Schlaf wieder in den leichten Schlaf, weil nämlich ich träume vielleicht noch, aber genau dieser Schalter, ich bewege mich dabei nicht, ist halt schon ausgeschaltet. Also ich glaube, das ist dann eher so der wahrscheinlichste Moment, wo ich dann eben tatsächlich um mich trete, wenn ich dann halt schon irgendwie dann wieder in leichteren Schlaf reinkomme und dann eben die meine Muskeln schon wieder anfangen zu arbeiten, aber ich halt noch irgendwelche Traumreste habe oder eben plötzlich aufwache oder ähnliches, mitten aus dem Traum gerissen werde dann an der Stelle. Genau. Ich gucke gerade mal so ein bisschen in den Chat drüber. Ach so, vorhin kam schon eine Frage, ich meine, das wieder originär psychologisch, Schlafentzug. Also erstmal was passiert eigentlich, wenn ich nicht genug schlafe? Kann ich dazu noch einbringen?
Das ist sehr lustig, ich kann da nachher was zu berichten aus dem Studium.
Oh ja, ich auch. Nee, ich
kontrollierter Schlafentzug im Rahmen eines Experimentes, wo ich Proband war, deswegen. Also
hatte ich auch. Also offiziell Schlafmangel, was passiert, wenn ich nicht genug schlafe? Erstens, ich bin gestresst und habe eine geringere Leistungsfähigkeit. Eine erhöhte Impulsivität, ich bin gereizt. So diese klassische Trias, ich bin müde, ich habe Hunger und mir ist kalt.
Mitunter auch noch Pipi.
Aber ja. Auch das noch. Ja. Schlechtes Urteilsvermögen.
Oh ja.
Und eben genau dieses Thema, der Bedarf an Stimulanzien. Koffein.
Ne? Reaktionsvermögen geht übrigens auch drastisch.
Ja, Wahnsinn, genau.
Oder wie der Volksmund sagt, nach Müd kommt blöd.
Nach Müd kommt, sehr schön.
Stimulanzien machen wir, Stenkelbeam.
Moment, ich muss einen Sendungstitel aufschreiben.
Das ist ein schöner Titel.
Nach Müd kommt blöd. Danke. Bedarf an Stimulanzien, Koffein, aber auch Nikotin. Also ne, ich rauche mehr, wenn ich irgendwie müde bin. Und aber auch Alkohol, was dann natürlich wieder, wie am Anfang gesagt, kontraproduktiv ist, weil erstmal putscht es mich vielleicht auf, aber dann falle ich halt genau wieder in das Loch rein und es unterbricht halt irgendwie und beeinträchtigt halt meinen Schlafrhythmus.
Wisst ihr, in welchem Lied das perfekt dargestellt wird? Fällt mir jetzt gerade auf. I'm so tired von den Beatles. Although I'm, ihr kennt das Lied, ne? I'm so tired,
ja,
haven't slept a wink. Although I'm so tired, I have another cigarette. I wonder, should I get up and fix myself a drink?
Mhm, ja.
So, ist ja genau das.
Genau das. Mhm. Und, was eben auch noch in einem anderen Zusammenhang eben wichtig wird, ist, wenn ich müde bin, habe ich auch mehr Hunger, neige dann dadurch zum Überessen und damit zu Gewichtszunahme, aber auch zu Insulininsensitivität und damit potenziell auch einem erhöhten Risiko zu Diabetes.
Mhm.
Es gibt eben genau diese, da kommen wir nachher noch drauf, nämlich auch eine aktuelle Studie, die mir über den Weg gelaufen ist. Das war auch ein Punkt, nämlich zu untersuchen, kann ich, wenn ich während der Woche zu wenig Schlaf bekomme, das am Wochenende nachholen?
Finde ich ganz interessant, weil wenn man es naiv im Internet sucht, ist die Antwort ja. Sven wird dann nachher noch was zu sagen.
Genau, genau. Die Antwort ist nein. Und erhöhter
Blutdruck. Einer neuen Studie nach.
Genau, nach dieser einen neuen Studie mit einer relativ kleinen Fallzahl, muss ich auch gleich dazu
sagen. Von drei Leuten.
Nee, das, nicht ganz so schlimm, aber viel mehr waren es nicht.
Ja, ja.
Aber kommen wir da noch drauf.
Aber das ist ja interessant, genau. Also hast du, das heißt Schlafentzug, du hast das auch als Versuchskaninchen mal gemacht an der Uni.
Ich habe das auch als Versuchskaninchen gemacht, das war sehr schön. Wir haben ja auch in der gleichen Uni studiert.
Ah, bei Schlaflabor, ja, oben.
Ja, Schlaflabor, vielleicht waren es auch, also tatsächlich, Man musste ja wahrscheinlich heute auch noch als Psychologiestudent auch im Grundstudium Versuchspersonenstunden sammeln. Es war mit Voraussetzung, irgendwie ins Vordiplom zu gehen. Man musste sich als Versuchskaninchen den Kommilitonen zur Verfügung stellen.
Proband.
Proband, danke.
Es wurde ja auch mal eingeschärft zu sagen, Proband,
ja.
Versuchskaninchen würde so negativ klingen, da würde Leute ängstigen.
Ja, und tatsächlich, so im Nachhinein, und es gab tatsächlich bei uns eben auch an der Universität Münster eben auch Untersuchungen zum Thema Schlaf, Schlaflabor und es gab auch einen Doktoranden, der bei uns eben auch zum Thema Schlafentzug etwas gemacht hat und da gab es dann eben auch eine Untersuchung zum kontrollierten Schlafentzug, die natürlich wahnsinnig, weil die über sehr, sehr lange Zeit lief. Normalerweise, wenn man Versuchspersonenstunden gesammelt hat, man hat sich dann mal eine halbe Stunde oder Stunde irgendwo in den Raum gesetzt, hat irgendwas am Computer gemacht oder irgendwelche Fragebögen ausgefüllt und das war's dann. Aber gerade diese Geschichten, die laufen dann natürlich über mehrere Wochen. Dafür gab es dann ganz, ganz viele Versuchspersonenstunden. Im Nachhinein ist natürlich der Gedanke, als Student im Grundstudium an einem Versuch zu kontrolliertem Schlafentzug teilzunehmen, jetzt vielleicht nicht das Produktivste. Ich hatte das Glück, ich landete in der Kontrollgruppe. Also ich musste meinen Schlaf nicht reduzieren. Ich bin dann trotzdem irgendwie im Abstand von ein paar Wochen dann halt irgendwie, also ich musste trotzdem Tagebücher ausfüllen, wie viel ich geschlafen habe, was ich gegessen habe. Dann wurden natürlich irgendwie Reaktionstests gemacht und was weiß ich alles zu zwei verschiedenen Zeitpunkten. Aber ich war Versuchsgruppe, ich musste mein Schlafpensum nicht reduzieren.
Kontrollgruppe.
Bei dir, Alexander, klingt das anders.
Ja, ich habe mir tatsächlich unter kontrollierten Bedingungen 72 Stunden den Schlaf entzogen.
Boah.
Warte mal, 72?
Am Stück?
Nee, stimmt nicht. Stimmt nicht, weil wir waren 24 Stunden wach. 36 Stunden habe ich mir den Schlaf
entzogen. Ah, okay.
Entschuldige.
Okay. Also bei uns war es, also nur um das einzuwerfen, also bei uns war es tatsächlich so, man hatte irgendwie eine Woche, wo man geschlafen hat, normal. Und dann wurde halt sozusagen diejenigen, bei denen Schlafentzug dann eben kam, die mussten dann quasi von ihrem Durchschnitt 2 Stunden weniger erreichen in den nächsten Wochen und schlafen. Und das war sozusagen das, also deswegen lief das über längere Zeit. Das heißt, du hast dann irgendwie 36 Stunden am Stück wach.
Genau. Die Frage im Chat, zu viel Schlaf, kann ich gleich was zu sagen, nur dass die Leute jetzt nicht nervös werden. Im Chat habe ich gesehen, sage ich gleich was zu, was passiert, wenn man zu viel schläft, standardmäßig. Ja, wir haben 36 Stunden nicht geschlafen. Das war auch ähnlich so wie bei dir. Damit hatte ich dann quasi mit einem Mal Versuchspersonen sein meine Stunden mehr oder weniger voll gehabt. Das war immer sehr effizient. Und konnte mir danach nur noch die Studien aussuchen, bei denen es 10 Mark damals gab oder so als Versuchsperson. Oh. War auch ganz charmant. Manchmal gab es auch Geld.
Ich habe nie Geld gekriegt.
Eine oder andere Studie. Oder Studien, die wirklich interessant waren.
Ja.
Also welchen Einfluss haben Pheromone auf die Attraktivitätseinschätzung oder solche Geschichten.
Oh. Ja, die anderes Kommilitonin Thema. Gemacht haben, an dem man interessiert war.
Anderes Thema. wir haben nicht geschlafen, tatsächlich im Schlaflabor, waren unter Aufsicht. Also die Studienleiter haben uns natürlich dann begleitet im Schichtbetrieb, haben alle 2 Stunden einen D2-Test gemacht. Das war sehr lustig. Wer den nicht kennt, D2-Tests sind Times New Roman Schreibmaschinen Ds, ganz viele Reihen von Ds,
ja.
An denen entweder kein Strich dran ist, ein Strich oben, ein Strich unten oder dann in vielen Variationen 2 Striche. Und die Aufgabe, die man bekommt, ist möglichst schnell in einer Reihe immer nur die Ds durchzustreichen, an denen 2 Striche dran sind.
Das Wobei der Ds. Vollständigkeit halber, weil ich den Test hier liegen habe, Ds, Ps, Q und Bs.
Das war's, ja.
Das Erinnerungsvermögen lässt ja nach.
Und dann hast du so. Welche, dann hast du, ne, und dann musst du nur die Ds anstreichen, an denen genau 2 Striche sind. Deswegen ist der Test auch für Leute mit, das weiß ich, weil wir haben verschiedene Tests dazu hier liegen, deswegen solltest du den Test bei Leuten mit diagnostizierter Leserechtschreibschwäche nicht einsetzen.
Ja, das ist ein großes Problem bei der Auswertung hinterher, ja. Ja, genau, und so, wenn man normal ausgeruht und fit ist, ist das eigentlich, also es ist anstrengend irgendwie auf Dauer, natürlich, so sind diese Tests ja auch ausgelegt, aber das kriegt man eigentlich ganz gut hin. Es war sehr, sehr amüsant, nach gut 30 Stunden, wenn wir dann in diesen Raum gerufen wurden, um den D2-Test zu machen. Das war nur noch wildes Gekicher, also tatsächlich nach Müd kommt blöd. Also ich hatte hinterher den Eindruck, dass ich betrunken oder bekifft bin, tatsächlich durch den Schlafentzug, weil ich wirklich einfach so, irgendwann war es so gaga. Und Du hast auch diesen Test einfach nicht mehr hingekriegt. Also entweder warst du unfassbar langsam und dafür ordentlich, ja, oder du hast einfach wahllos irgendwas durchgestrichen und hast Fehler begangen, weil du einfach zu müde warst, um dich zu konzentrieren auf diesen D2-Test. Es gab ein paar andere Fragebögen, die wir regelmäßig ausgefüllt haben. Es war immer also alle 2 Stunden diese Fragebögen. Und dann gab es auch noch, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, hormonelle Untersuchungen. Das heißt, wir haben so Wattestäbchen im Mund gekriegt. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung. Wir durften nicht rauchen, nicht trinken in der Zeit. Das war für die, beziehungsweise ich glaube, die Raucher, das war sehr, sehr stark reglementiert, damit die halt nicht in ein Unternikotinversorgung kamen. Oder sie haben, glaube ich, nur Nichtraucher rekrutiert. Ich weiß es gar nicht mehr. Also das ist auf alle Fälle, für alle, die jetzt sagen, warum weiß er das nicht mehr, das war 1996 oder 97, nur um das mal zeitlich kurz einzuordnen, wie lange das schon her ist. Schon ein paar Tage her. Und
20 Jahre.
Ja, eigentlich 22 fast. Aber ja.
23 eigentlich.
Klugscheißer. Und das war eine sehr, sehr interessante Erfahrung, weil was mich selber daran am meisten fasziniert hat, war die Tatsache, wie sehr sich der emotionale Zustand halt auch geändert hat. Ne? Also es war wirklich so, als ob du dann hinterher wie betrunken auf einer Party gewesen bist. Und es gab so verschiedene Phasen, also irgendwann war es halt auch genervt und dann bin ich dann irgendwann, obwohl wir das nicht durften, dann auf das Flachdach der Fliedner-Straße in Münster dann irgendwann rausgegangen, weil ich einfach, wir durften das Gebäude nicht verlassen aus Versicherungsgründen und solche Geschichten natürlich, und dann habe ich, das war halt ein riesen Flachdach, riesengroß, fußballgroß, und dann habe ich gesagt, können wir nicht wenigstens hier aufs Dach, und dann bin ich irgendwann heimlich aufs Dach raus, damit ich mal frische Luft kriegte, weil ich gedacht habe, ich werde rammdösig, also sehr schräg als Erfahrung, und das, so wenn man jetzt mal eine Nacht durchprügelt oder für eine Prüfung was macht oder was weiß ich, nochmal eine Hausarbeit fertig schreibt, dann gibt es ja auch mal die ein oder andere durchgemachte Nacht, wo man sich dann auch irgendwie Kaffee oder irgendwelche Energy Drinks vielleicht noch bei reinpfeift, dass ich ohne Koffein 36 Stunden ganz, ganz kontrolliert sich einen Schlaf zu entziehen, ist eine sehr, sehr interessante Erfahrung, und man merkt halt tatsächlich auch, dass man nicht mehr so leistungsfähig ist, und es waren, glaube ich, auch noch so Tests für räumliches Vorstellungsvermögen dabei. Ich weiß nicht, ob du den kennst, Sebastian, diese aufgeklappten Würfel, wo man dann hinterher gucken muss, wenn man zusammenfalten würde, wo entsteht ein wirklicher Würfel draus, solche Übungen, und das hat man einfach hinterher nicht mehr hingekriegt. Das war einfach, du warst drüber einfach.
Ich habe nur mal 2 Tage durchgearbeitet tatsächlich, beim Weltjugendtag. Im Pressezentrum, die Halle war halt immer taghell, immer. Wir hatten keine Fenster, und ich fand das damals cool. Man findet ja als jüngerer Mensch sowas total geil. Ich weiß nicht, ob es dir dann auch ging. Ich hatte nach 2 Tagen, ich scheue mich bis heute von Halluzinationen zu sprechen. Ich habe am Rande des Gesichtsfelds Bewegungen gesehen, die nicht da waren. Wisst ihr, was ich meine?
Hatte ich nicht, aber ist ja nicht ungewöhnlich, dass das auftritt bei Schlafentzug.
Und das war der Punkt, wo der Kollege, mit dem ich die Schicht dann gemacht habe, wir haben dann auch noch 1-2 Fehler angefangen zu bauen, so viel zur kognitiven Leistungsfähigkeit. Und der guckte mich irgendwie dann nur an, der war 10 Jahre älter, der Kai, sollte sich das hier anhören, vielen Dank nochmal damals dafür, Kai, und sagte, Sebastian, wir machen jetzt Fehler, wir gehen jetzt schlafen. Und dann bin ich einfach hinterher getrottet wie so ein Küken der Entenmutter.
Ja.
Er hat gesagt, wir gehen jetzt schlafen, und gehen wir jetzt schlafen. So.
Wir gehen jetzt schlafen.
So, das war spannend. Also spannend war es tatsächlich. Aber ich habe dann im Nachgang verstanden, das habe ich übrigens nicht recherchiert, vielleicht hat einer von euch recherchiert, in Japan gibt es das ja als Todesfälle durchaus, ne? Dass sich tot arbeiten, weil man irgendwie eine Woche oder 2 keinen Schlaf kriegt und durcharbeitet und dann eben verstirbt.
Woran? Also was die organische Ursache?
Ich weiß es gar nicht. Ich weiß nur, dass ich das mal bei kulturspezifischen psychischen Störungen recherchiert hatte und darüber gestolpert war. Aber woran man dann stirbt, weiß ich schlicht nicht.
Müsste man.
Ich suche mal hier parallel, während ihr.
Ich war auch halb drüber gestolpert irgendwie bei der Recherche, aber habe es nicht weiter verfolgt. Irgendwie also Todesfälle durch Schlafentzug. Ich kann mir aber auch, also das, was ihr sagt, also auch mit diesem aus dem Augenwinkel Dinge wahrnehmen, klingt für mich natürlich gleich nach. du bist ja gestresst, du kannst dich schlechter fokussieren. Das heißt aber natürlich auch im Grunde, deine ganzen Filter sind runtergedreht, die du ja normalerweise hast. Das heißt, wahrscheinlich hättest du auch die Bewegung oder sonst irgendwas auch sonst irgendwie im Gesichtsfeld, aber du würdest sie nicht wahrnehmen, ja, weil du dich halt auf irgendetwas anderes konzentrierst oder weil du sie halt irgendwie wegrechnest, ja, und im Schlaf, ne, irgendwie geht das halt irgendwie auf. Und jetzt kommt meine Frage, auch vorhin schon im Chat, Thema Schlafentzug auch als Behandlung bei Depressionen.
Bevor wir dazu kommen, also das in Japan nennt sich Karoshi. Mhm. Als Karoshi, ich lese das Wikipedia vor, bezeichnet man in Japan einen plötzlichen berufsbezogenen Tod. Todesursache ist meist ein durch Stress ausgelöster Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Ja. Ja. Mhm.
Umstritten ist, ob Suizide, die auf arbeitsbedingte psychische Erkrankungen zurückzuführen sind, unter die Definition fallen.
Okay.
Etwa 40 japanische Kliniken haben sich auf Karoshi-gefährdete Fälle spezialisiert. Phänomen ist auch in Südkorea verbreitet und wird dort Quarosa genannt. In China wird es als Guolaoshi bezeichnet. Und mittlerweile ist anerkannt, dass Erwerbstätige, jetzt Japan wieder, nicht über Jahre hinweg 6 bis 7 Tagen pro Woche mehr als 12 Stunden täglich arbeiten können, ohne körperlich und geistig darunter zu leiden. Ja. Der erste Fall, 69 gemeldet. Prävalenzzahlen stehen hier in der deutschen Fassung keine.
Keine.
Aber immerhin ein dokumentiertes Phänomen.
Genau. Und klar ist auch, weil das hatten wir vorhin, wenn du längere Zeit nicht genug Schlaf kriegst, außer dem klassischen Erholungsfaktor, du bist halt gestresst und es geht eben auch auf das Herz-Kreislauf-System. Das heißt, wenn du vielleicht sowieso eine Disposition hast, also irgendwie eine Neigung eben auch zu Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dann eben auch noch nicht genug Schlaf kriegst, dann ja. Kannst du
Also es gibt in Japan im Englischen steht eine eigene Hotline für solche Fälle. Es scheint also tatsächlich ein gesamtgesellschaftliches Problem zu sein.
Ist es. Also es ist ein also tatsächlich Japan, also es ist mit auch ein gesellschaftliches, ein kulturelles Problem, weil auch wieder, das klingt jetzt sehr stereotyp, aber eben tatsächlich die auch die persönliche Ehre, die persönliche Aufopferung sozusagen dann eben auch für den Job und eben auch das Ansehen, was man hat, wenn man dann eben vermeintlich nicht genug arbeitet, das ist schon ein sehr hoher Druckfaktor.
Vielleicht ganz kurz, bevor du auf Schlaf in der Psychotherapie zu sprechen kommst, weil wir es jetzt gerade schon angesprochen haben, es wird jetzt mehrfach gefragt von im Chat, wie ist denn das, ich schlafe in der Regel 10 bis 12 Stunden am Tag, ist das schädlich oder nicht? Die Aussage ist natürlich jetzt immer nur in statistischen Ausmaß zu verstehen, aber es gibt zumindest aktuell Hinweise darauf, dass tatsächlich das mehr als 10 Stunden Schlaf pro Nacht genau das bewirken, was Sven gerade gesagt hat, also Störungen im Hormonhaushalt, metabolisches Syndrom, das sind Dinge, die eher Übergewicht assoziiert unter Umständen sogar sind, die daherkommen können, erhöhte Blutzuckerwerte und eben auch ein höherer Appetit, der auftritt, beziehungsweise ein höheres Maß an Kalorienaufnahme. Insofern, und interessanterweise weiß man aus Forschungssicht noch nicht, warum zu viel Schlaf das bedingt. Davon mal ab, ist man trotzdem abgeschlagen nach zu viel Schlaf und kann sich das tatsächlich im Moment physiologisch scheinbar noch nicht wirklich erklären. Also die Aussage ist tatsächlich, wenn man regelhaft 10 bis 12 Stunden schläft, sollte man vielleicht mal, wäre meine Empfehlung, auch mal Kontakt mit dem Hausarzt aufnehmen, mal ein Blutbild machen, gucken, ob da noch alles in Ordnung ist und im Zweifelsfall tatsächlich dann auch mal einen Wecker stellen, um vielleicht etwas kürzer zu schlafen, zu gucken, wie es einem dann geht, ob man vielleicht sogar erholter ist. Bei zu viel Schlaf oder bei dem Gefühl, dass man so viel schlafen muss, ist auch immer so ein ganz kleines bisschen mitzubedenken, dass es auch gewisse psychische Erkrankungen gibt, die Wirkungen auf den Schlaf haben können. Mhm. Entweder tatsächlich, dass man nicht schläft oder nur sehr, sehr schlecht schläft oder aber, also bei Depressionen ist es zum Beispiel so, dass Depressionen auch zum Teil dazu führen können, dass man extrem lange schläft. Also auch das vielleicht eine Sache, wo man einfach für sich selber mal sehr genau in sich hineinfühlen muss, wenn man so viel schläft. Ist das so? Es kann aber auch sein, dass man Medikamente bekommt wegen anderer Vorerkrankungen und auch Medikamente haben natürlich einen Einfluss auf Schlafverhalten, dann ist es vielleicht nicht ungewöhnlich. Also es ist sehr, sehr komplex und tatsächlich bin ich jetzt kein Schlafforscher und auch kein Facharzt für Allgemeinmedizin oder Internist oder so. Wenn einem das Sorgen macht, sollte man zum Hausarzt seines Vertrauens gehen und mit dem mal darüber reden.
Und wobei typisch für die Depression durchaus ist, abends nicht einschlafen können, morgens nicht wach werden.
Ja, das ist das ganz Klassische dann, genau.
So, genau, das ist so das, ne, weil wir, genau, damit wir es nochmal benannt haben.
Und deswegen, also auch was Alexander sagt, also zu viel Schlaf eigentlich kann in vielen Fällen eher ein Symptom sein als ein Auslöser für irgendwas, sondern es ist halt eine Begleiterscheinung von was auch immer, wenn es einem dabei gut geht, wir haben es auch im Chat, also wenn ich auch entsprechende Erkrankungen habe, bei denen mir dann eben auch viel Schlaf hilft, dass ich eben gut funktioniere, dann ist das ja vollkommen okay. Es kam auch die Frage, weil wir eben gerade gesagt haben, ist dann also zu viel Schlaf, hat es dann ähnliche Auswirkungen wie zu wenig? Ich glaube, es läuft eher darauf hinaus, es gibt gewisse Gleichgewichtsmechanismen, was den Metabolismus angeht, also wie viel Erholung brauche ich, wie viel Input brauche ich.
Für den Stoffwechsel.
Für den Stoffwechsel, genau, danke. Für den Stoffwechsel, also wie viel Input brauche ich einerseits auf der einen Seite, wie viel Aktivität, was ist sozusagen gesund, auf der anderen Seite, wie viel Erholung brauche ich und da gibt es dann halt, kann es dann eben zu Ungleichgewichten kommen. Wenn ich halt eigentlich meine normale Aktivität habe, aber eben irgendwie zu wenig Schlaf kriege, ist es halt irgendwie ungesund und dann reagiert mein Körper, mein Stoffwechsel darauf oder umgekehrt, wenn ich halt irgendwie in Anführungsstrichen, nicht genug Aktivität habe für die Menge an Schlaf, die ich habe, stimmt auch irgendwo was nicht. Und es kann eben auch ähnliche Effekte haben. Aber wie gesagt, zu viel Schlaf ist in vielen Fällen eben eher ein Symptom für irgendetwas anderes, was vielleicht eben eventuell nicht stimmt. Oder?
Das kann auch schlicht ein einzelnes Organ sein.
Genau.
Ich habe von Fällen von Lebererkrankungen gehört, die zu einem massiven Schlafbedürfnis führen und wenn man beispielsweise als Psychologe von einer solchen Lebererkrankung betroffen ist, dann glaubt man eher, dass man eine Depression hat, bis man irgendwann rallt, dass es eine Lebererkrankung
ist. Deswegen ist es ja auch ganz gut, dass es manchmal ein bisschen Ärzte gibt und dass man auch mal ein Blutbild macht und solche Geschichten. Das kann dann auch durchaus mal Hinweise geben auf weiterführende Dinge, die im Körper stattfinden.
Genau, Klassiker ja zum Beispiel auch, nur um es zu erwähnen, Schilddrüsenüberfunktion, Unterfunktion, mit all ihren jeweiligen Auswirkungen, was eben tatsächlich dann auch Depressions-Hyperaktivitätssymptome irgendwie auf der einen Seite irgendwie heißt, wenig Schlaf, sehr viel Schlaf, Schlafstörungen, kann auch eine Schilddrüsengeschichte sein.
Ganz witzig, wir haben kürzlich eine OSCE durchgeführt bei uns an der Uni für die Medizinstudenten. OSCE ist ein Operationalized Structured Clinical Examination. Boah, es ist echt zu spät. Operationalisierte klinische Untersuchung, strukturierte klinische Untersuchung. Und da ging es darum, dass statt einer Klausur in einem Fach tatsächlich Patienten, Schauspielpatienten und von den Studenten untersucht werden sollen, die also eine Erkrankung haben. Objective Structured Clinical Examination. So, Entschuldigung, jetzt habe ich es auch mal vernünftig ausgedrückt. Und da war ein Fall dabei, wo ein Schauspielpatient berichtet hat, er sei müde. Und da war letztendlich nicht das Ziel, binnen der 8 Minuten, die Studenten hatten, das ist der klassische Arzt-Patienten-Kontakt, sind ungefähr 8 Minuten, depressive Erkrankung zu diagnostizieren, Verhaltenstherapie zu empfehlen und die ersten Medikamente zu verschreiben. Sondern da war eher die Idee, den Gedanken an eine Depression zu bekommen und dann diagnostisch hier im Bereich der Allgemeinmedizin erstmal auch sowas wie ein Blutbild zu machen, um genau sowas wie Schilddrüse und solche Dinge auszuschließen, um später erst dann dahin zu kommen, was ja ganz, ganz wichtig ist, damit man nicht in so eine Schiene reinfährt, dass relativ schnell Benzodiazepine oder andere Medikamente verschrieben werden und die Leute dann irgendwie auf ein Medikament draufgeschickt werden, was eventuell gar nicht möglich wäre, weil natürlich, ich bin immer so müde und so abgeschlagen. Klassisches Ding von, bestimmt depressiv, gebe ich mal was gegen, sondern da war eher so der Lernerfolg, Einleiten einer vernünftigen Diagnostik zum Ausschluss erstmal zu betreiben. Und das war so ein bisschen, dass ich da dann auch als Psychologe gesagt habe, das ist auch vernünftig. Ziel kann nicht sein, binnen 8 Minuten eine Depression zu diagnostizieren. Das wäre vielleicht etwas schnell
ja, und?
Geschossen.
Wie ging das jetzt aus? Jetzt löse es doch mal auf.
Die haben sich gut geschlagen, die Medizinstudenten. Also war sehr schön. Das waren halt Fälle, wo ursprünglich mal so in der Überlegung war, dass da ein klassisches Ergebnis stehen sollte. Ne? Also wirklich im Sinne von Diagnose muss immer gestellt werden und so. Und dann haben wir verschiedene Konsensusrunden gehabt, wo natürlich Mediziner auch mit am Tisch gesessen haben. Aber ich habe da auch mit am Tisch gesessen als Mitarbeiter unseres Instituts und habe gesagt, aus meiner fachlich eingeschränkten, aber dann doch fachlichen Sicht, finde ich das jetzt nicht so schön, sondern finde es eher schöner, wenn da ein bisschen in diesem Bereich diagnostisch gearbeitet wird. Und wenn das die jungen Studenten lernen, schon mal einmal erlebt haben und das auch wirklich in so einer Stresssituation. Also der Lernerfolg ist offensichtlich richtig, richtig gut. Mehr als wenn du eine Klausur hast, wo du was ankreuzt, weil die müssen halt 5 Patienten sehen, immer 8 Minuten Zeit und dann kriegen die auch direkt Feedback darüber, wie sie sich geschlagen haben. Das hat einen extrem hohen Lerneffekt natürlich dann auch, weil es eine sehr, sehr reale Situation ist, wenn die Schauspieler gut sind. Und das ist gut. Das werden wir so weiterverfolgen. Also, schöne Geschichte.
Nee, klingt super. Super. Ich habe jetzt gerade in den Chat schon mal den Link irgendwie reingeschmissen, was ich vorhin erwähnt hatte, nochmal die Studie, kann man verlorenen Schlaf am Wochenende aufholen?
Du wolltest noch erzählen, Schlafentzug in der Psychotherapie, vielleicht vor der Pause. Nicht, dass du was vergessen.
Ach so,
oder Schlaf.
Weiß ich jetzt tatsächlich vertieft? Also, weil die Frage war, ja, ich weiß, Schlafentzug wird in der Psychotherapie unter anderem bei Depression eingesetzt. Ich weiß auch, dass es funktioniert. Funktionieren kann, genau. Klar, ne, Gründe für Depression viele und funktioniert jetzt nicht bei jedem. Wird auch eingesetzt. Also, weiß ich, kann auch stimmungsaufhellend wirken, aber die Patienten sind, glaube ich, trotzdem relativ platt irgendwie. Das ist irgendwie so ganz, ganz grob das, was ich mitgenommen habe, aber weiß nicht, ob du mehr weißt.
Es klang so, als ob du es ansprechen wolltest. Sebastian, hast du was zu dem Thema?
Ganz dunkel in meinem hatten das in irgendeiner Folge,
ja.
Samt Studie, und ich meine mich dunkel zu erinnern, aber das ist jetzt wirklich dunkles Wissen von vor ein paar Jahren, dass die Rezeptoren eben irgendwie nicht gesättigt sind im Hirn dann wegen des Schlafentzugs und dass bei gewissen Formen von Depressionen das gut ist. Aber vielleicht ist das jetzt auch völlig falsch, was ich erzähle. Aber ich meine, dass da dunkel was klingelt, dass es so in die Richtung ging.
Müssen wir nochmal sauber aufarbeiten.
Genau.
Tatsächlich ist es so, dass wenn Patienten mit Depressionen, insbesondere macht man das typischerweise, wenn jemand stationär in Behandlung ist. Das müssen die dann nicht zu Hause machen, sondern innerhalb einer stationären Aufenthaltes in einer
Klinik.
Psychosomatischen Fachklinik, der Begriff fehlte mir jetzt. Mein Gott, muss ja nicht immer gleich eine Psychiatrie sein. Da kann man das durchaus mal versuchen, eben durch Schlafentzug oder Verkürzung von Schlaf zu schauen, ob sich daraus eine stimmungserhellende Wirkung ergibt. Das ist dann insofern sehr, sehr hilfreich, weil natürlich in einer tiefen Depressionen oder Patienten in einer tiefen Depression, mit denen ist es auch sehr schwierig, und da komme ich jetzt her, im Rahmen einer kognitiven Therapie zu arbeiten, weil jemand dann auch gar nicht kognitiv, also von seinem Gedanken her und von seiner Flexibilität des Denkens her, alle Schritte mitgehen kann, die für eine Therapie, für eine erfolgreiche sinnvoll wären. Und dann versucht man natürlich zunächst mal die Stimmung aufzuhellen, die gesamte Motorik, das kognitive Verhalten des Patienten aufzuhellen. Da sind Medikamente sehr, sehr hilfreich, das zu tun. Aber man kann natürlich auch, wenn sonst keine gesundheitlichen Probleme vorliegen, versuchen, das über einen Schlafentzug hinzubekommen und testet das dann. Und mitunter gibt es eben da durchaus positive Effekte. Das heißt, durch weniger Schlaf, auch wenn so ein klassisches Verhalten ist, wie es Sebastian schon gerade geschildert hat, abends nicht einschlafen können, morgens komme ich nicht hoch. Wenn man da sozusagen einen Cut setzt und dann müssen die aufstehen, kann das einen positiven Effekt auf die grundsätzliche Stimmungslage geben. Und das erleichtert natürlich à la longue die Therapiearbeit mit den Patienten. Die genauen physiologischen Dinge müssen wir tatsächlich mal nachrecherchieren. Können wir vielleicht in der nächsten Sendung nochmal nachliefern.
Also ich hab jetzt parallel nochmal geguckt, also es gibt verschiedene Theorien, warum es, warum der Schlafentzug bei Depressionen funktioniert. Eine Theorie ist auch, also auch da geht es wieder in Richtung Informationsverarbeitung, dass sozusagen der optimale Zustand, dass sozusagen, also mal platt gesagt, Depressionen sich in vielen Fällen eben auch dadurch neurologisch auszeichnen, dass die Patienten im Grunde nicht runterkommen. Es sind zu viele Reize da, die nicht verarbeitet werden können, weswegen sich die Patienten eben auch zurückziehen und eben runterfahren und sozusagen diese Menge an Eindrücken und eben auch um mit denen klarzukommen. Und dass eben der Schlafentzug, wird gesagt, in 6 von 10 Fällen irgendwie tatsächlich hilfreich ist, weil die depressiven Patienten einfach längere Wachphasen brauchen, um einen angenehmen Level an Informationsverarbeitung und sozusagen Filterfunktion zu erreichen. Also ich hätte mir auch noch vorstellen können, ja, was auch Sebastian sagte, dass eben die dadurch häufig dann ja auch bei Depressionen Serotonin als ein wesentlicher Faktor im Gehirn, dass der dann durch die Schlafverkürzung eben dann eben auch anfängt anders zu wirken oder dass dann eben auch stärker irgendwie eine Wirkung auf das Gehirn haben kann, weil man eben länger wach ist und weniger schläft. Das geht so ein bisschen in die Richtung, warum das eventuell in vielen Fällen wirken kann, dass man versucht also dadurch so ein bisschen die Gehirnchemie, sage ich jetzt mal, in die Richtung zu schubsen, dass man eben auch mit einer geringeren Sensitivität der Rezeptoren, weniger Serotonin, wie auch immer, im Grunde zum gleichen Ergebnis kommt. Aber Theorien scheint in einer signifikanten Anzahl von Fällen zu helfen, aber warum genau, da streiten sich auch noch die Forscher drüber.
Ich will über Träume reden. Nach der Pause?
Ja.
Oder reden wir nur only in my dreams über Träume?
Oh,
wir sollten irgendwann mal eine Folge machen, wo wir nur in Musikzitaten sprechen.
Da bin ich nicht so gut bei, glaube ich. Vielleicht bringe ich dann Filmzitate rein.
Ja, oder eine Folge, wo wir nur Überleitungen machen. Ausschließlich Überleitungen. Oder auf irgendwas, aber gut. Machen wir erstmal ein Päuschen.
Alles klar. 3,5 Minuten oder bis nach dem Jingle. Bis gleich.
Einer unserer Hörer kennt noch Dreamer's Ball von Queen. Das freut mich sehr, tatsächlich. Das finde ich gut. Schön.
Den kennst du doch sogar, den Hörer.
Den kenne ich sogar. Ja, ich kenne alle meine Hörer.
So, persönlich.
Alle 5. Haben uns mal getroffen. Sebastian, so wahr wäre, wäre es nicht so traurig. Bitte.
Sebastian möchte gern zu Träumen kommen, deswegen mache ich ganz schnell noch das Versprochene. Man kann Schlaf am Wochenende nicht nachholen. Also tatsächlich eine ganz aktuelle Studie, die Tage bei mir vorbeikam, tatsächlich nur mit 36 Probanden insgesamt. Hm. Insofern nicht so viele. Und die noch in 3 Gruppen aufgeteilt.
Was völlig okay für ein allgemeinpsychologisches Phänomen ist, muss man einfach auch nochmal sagen. Denn je mehr Leute man da hätte, umso relevanter würden auf einmal Unterschiede werden, die gar nicht relevant sind.
Also was sie gemacht haben ist, sie haben also 36 gesunde, junge Erwachsene genommen, Klammer auf, wahrscheinlich Medizin- oder Psychologiestudenten, keine Ahnung, Klammer zu. 3 Gruppen, eine Gruppe, also alle über 9 Tage beobachtet, eine Gruppe, die durften die 9 Tage durch 9 Stunden pro Nacht schlafen. So. Die zweite Gruppe durfte die 9 Tage 5 Stunden pro Nacht schlafen. Und jetzt wissen, 5 Stunden ist jetzt nicht unbedingt genug, um ordentlich zu schlafen. Die dritte Gruppe durfte 5 Tage lang nur 5 Stunden schlafen, hatte dann aber sozusagen ein Wochenende von 2 Tagen, wo sie so viel schlafen durften, wie sie wollten, um dann die letzten 2 Tage wieder nur 5 Stunden zu schlafen. Und was man sich dann eben angeguckt hat, ist, was haben die an Kalorien zu sich genommen in der Zeit? Wie ist ihr, wie viel Melatonin haben sie im Körper jeweils auch produziert als ein wesentliches Hormon? Und was ist mit ihrem Körpergewicht passiert? Die Ergebnisse waren, dass diejenigen, die weniger, die nur 5 Stunden geschlafen haben, also in diesen beiden relevanten Gruppen, die haben Melatonin später am Tag produziert. Das heißt, bei denen hat sich sozusagen die körperinternen Uhren haben sich verschoben, was dafür gesorgt hat, dass die auch nach dem Abendessen noch deutlich mehr Snacks zu sich genommen haben, als die Gruppe, die ordentlich geschlafen hat. So, das war grundsätzlich der Effekt erstmal des Schlafentzugs. Die haben später noch insgesamt mehr gegessen und es hat eben auch Einfluss auf Insulin etc. Die Gruppe, die ein Wochenende hatte und da lange schlafen konnte, die haben dann an dem Wochenende so 9 bis 10 Stunden dann jeweils geschlafen und haben dann tatsächlich an den Tagen auch nicht mehr gegessen nach dem Abendessen. Also das sah okay aus. Aber ihre Melatoninproduktion ist trotzdem gestört geblieben und in den 2 Tagen auf dieses Wochenende, nachdem sie halt wieder auch weniger geschlafen haben, war es sogar zum Teil noch schlimmer als in der Gruppe, die die kompletten 9 Tage durch nur 5 Stunden Schlaf bekommen hat. Also insgesamt so dieses daraus abgeleitet, zumindest was die Veränderungen, die kurzfristigen Veränderungen in deinem Körper angehen, in deinem Hormonhaushalt angehen, wenn du halt grundsätzlich unter der Woche zu wenig Schlaf bekommst, reichen 2 Tage am Wochenende mit beliebig viel Schlaf nicht aus, um das irgendwie aufzuholen und deinem Körper insgesamt genug Erholung zu geben, dass es keine negativen Folgen hat. Wie gesagt, ganz frische Studie, eine Studie, kleine Fallzahl, aber zumindest von der Richtung her, 2 Tage reichen nicht, wenn du grundsätzlich ein Schlafdefizit hast.
Sollte meine Frau jetzt gerade zuhören. Schatz, das heißt aber nicht, dass es nicht weiter auf den Placebo-Effekt anguckt, wie wir das machen, dass du Samstag ausschlafen kannst und ich Sonntag. So machen wir das nämlich bei uns. Die ganze Woche zu wenig schlafen, Samstag darf sie ausschlafen, Sonntag ich und dann sind wir nämlich fit am Montag.
Also sehr gut. Ja, nee, psychologisch finde ich das auch super. Also,
es hat auch sowas von Gleichberechtigung irgendwie.
Ja, sie steht ja öfter auf als ich, das stimmt ja.
Ich habe vielleicht auch noch, weil Sebastian brennt ja quasi das Träumen unter den Nägeln.
I'm on fire. Wird,
yes. Ich habe auch noch eine sehr, 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 sehr schöne Studie gefunden, die mich sehr, sehr bewegt. Da muss ich nochmal gucken, wie ich drankomme. Weil man aktuell nicht drankommt, habe ich jetzt nicht geprüft. Die ist veröffentlicht am 8. Februar 2018, also jetzt ein Jahr alt, relativ aktuell noch. So. Und da geht es darum, dass das Nicht-Schlafen das wahrgenommen. Ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen, unter Umständen gar nicht stimmt. Ganz spannende Studie der Universitätsklinik Freiburg. Was haben die gemacht? Die haben 27 Menschen genommen, die schwere Schlafstörungen hatten oder über schwere Schlafstörungen berichtet haben, haben 27 gesunde Schläfer dazu gesucht, die in Alter und Geschlecht passen, also eine klassische Kontrollgruppe, und haben die im Schlaflabor schlafen lassen, die ersten beiden Nächte zur Gewöhnung. Danach ging dann sozusagen tatsächlich die Untersuchung los und die Forscher haben die Probanden dann aus der REM-Phase, die ja, Sebastian hat es gerade schon gesagt, nicht ausschließlich, aber als Traumphase gilt, geweckt mit einem Piepton. Und wenn die dann aufgewacht sind und REM-Phase ist tatsächlich, das ist, also die waren dann natürlich verkabelt, sodass du auch an den Gehirnströmen erkennen konntest, sie schlafen und sie sind jetzt im REM-Schlaf tatsächlich. Und man hat sie dann gefragt, haben sie gerade geschlafen oder waren sie wach? Und interessanterweise war so das Ergebnis, dass jeder 6. Proband mit Schlafproblemen, also jeder 6. von den 27, man merkt schon, es wird kleiner so natürlich, aber immerhin berichtet hat, er hätte wach gelegen. Also entgegen dem, was physiologisch aufgezeichnet worden ist, haben die gesagt, nee, ich habe gerade wach gelegen und habe darüber gegrübelt, dass ich nicht schlafen kann. Die gesunden Probanden hingegen bei denen trat das so gut wie gar nicht auf. Das heißt also, hier gibt es eine Unterscheidung zwischen Patienten, die über Schlafstörungen berichten und gesund schlafende Menschen. Und es scheint dann unter Umständen, so der Schluss jetzt der Forscher, so zu sein, dass die Menschen, die sagen, sie leiden an Schlafstörungen oder berichten, dass sie an Schlafstörungen leiden, unter Umständen diese Schlafstörungen auch in ihre Träume mit einbauen. Und das macht es natürlich dann perfide, weil sie letztendlich zumindest mal abgesehen von all diesen physiologischen Dingen, also auf den Körper bezogenen Dingen, die, über die wir bisher gesprochen haben, morgens, wenn sie denn dann aufstehen, das Gefühl haben, sie haben halt nicht geschlafen, unabhängig davon, ob sie wirklich geschlafen haben. Das heißt, hier ist es eher so, dass eine psychologische Belastung tatsächlich bei diesen Patienten vorliegt. Und das finde ich einfach eine sehr, sehr interessante Studie. Und es gab ja Zeiten in meinem Leben, wo ich auch massiv unter Schlafstörungen gelitten habe und auch das Gefühl gehabt habe, ich habe mitunter die ganze Zeit wach gelegen oder nur mal ein oder zwei Stunden geschlafen und war dann wieder wach. Wenn ich jetzt diese Studie lese, frage ich mich
natürlich. Kannst du mir die mal schicken?
Den Link, ja, der ist auch in Trello übrigens drin. Ganz unten, wenn du runterscrollst, können wir dann, aber ich kann natürlich den jetzt auch mal hier in den Chat reinschmeißen. Ne, ich habe hier die Zusammenfassung auch für den Chat. Das ist die Zusammenfassung aus der Erste Zeitung und hier ist die Studie in der Zeitschrift Sleep. Allerdings ist das nicht Open Access. Das heißt, wer jetzt da nicht an der Uni sitzt, die gerade Zugriff zu Sleep hat, kann da nur das Abstract lesen. Aber spannend.
Okay. Cool. Dann habe ich eine Hörerfrage, die wunderbar zum Thema Träume überleitet, nämlich vor kurzem hat gefragt Simone, ich habe vor kurzem die Doku, schon bewusst in Anführungsstrichen, Nightmare auf Netflix gesehen, in der auf gruselige Weise das Thema Schlafparalyse behandelt wird. Ich selber hatte bereits Erfahrungen damit, schon etwas länger her, nicht so anstrengend oft wie die Betroffenen in dem Film. Bis vor einem Jahr wusste ich gar nicht, dass das ein Phänomen ist. Das Verstörende finde ich, dass in der Doku von schattenartigen Wesen die Rede ist. Es wurde kurz eine Hexe erwähnt und eingeblendet. Das ließ mich schockefrieren, da diese Hexe bei meiner Erfahrung von mir Besitz ergreifen wollte. Wie kann es sein, dass mehrere Menschen, die vorher noch nie davon gehört haben, die gleiche Erfahrung machen bzw. ähnliche Wesen sehen? You go.
Ja, es sind ja zwei verschiedene Fragen. Also ja. Die eine Frage ist, wie können Menschen, die nie davon gehört haben, dasselbe Phänomen erleben? Die Frage ist ja letztlich trivial. Also ne, mehrere Menschen ins Wasser geschmissen, die nicht schwimmen können, würden ja ertrinken, ohne dass sie von dem Phänomen des Ertrinkens gehört haben. Das ist schlicht so, weil Menschen so sind, wie sie sind. Die spannendere Frage ist ja die zweite Teilfrage. Also wie kann es sein, dass verschiedene Menschen Hexen sehen? Ne? So. Ich glaube, wir haben aber übersprungen, was Schlafparalyse ist. Wir sind jetzt schon mittendrin. Wie können
das
verschiedene,
könnte gut sein, ja.
Ne, lass uns da mal vielleicht drei Schritte zurückgehen. Was ist eine Schlafparalyse? Schlafparalyse ist beim Einschlafen oder beim Aufwachen. Man hat schon keine Kontrolle mehr oder noch keine Kontrolle über seine Muskeln wieder. Ist also in so einer Art Halbschlafphase. Und vereinfacht gesprochen, projiziert Sachen aus dem Inneren, vielleicht Traum erleben, da kann man jetzt lange drüber streiten, nach außen, hat das Gefühl, dass etwas mit dem eigenen Körper zum Beispiel passiert, dass man runtergedrückt wird, weil man zum Beispiel versucht aufzustehen, aber nicht aufstehen kann. Und dann muss man ja sich überlegen, dass man dementsprechend runtergedrückt wird oder man sieht eben irgendwelche Wesenheiten im Raum stehen, so. Und diese Wesenheiten, so verstehe ich die fragende Hörerin, ist zum Beispiel eine Hexe. Und jetzt fragt sie sich, so verstehe ich das, wieso können andere Leute auch eine Hexe sehen, obwohl wir doch gar nichts gemeinsam haben? Ne?
Ja, sogar die Hexe, ne?
Wenn ich's richtig sogar verstanden die habe, Hexe. Ne? Und die einfache Antwort ist, ihr habt was gemeinsam. Das ist die einfache Antwort auf diese Frage. Und zwar teilt ihr einen kulturellen Background und habt wahrscheinlich ähnliche Bilder, ähnliche Märchen gehört, ähnliche Sachen erzählt bekommen, die eben dieses Bild projizieren. Woher weiß man das oder wie komme ich auf dieses schmale Brett? Weil wir wissen, dass das, was Leute unter Schlafparalyse wahrnehmen, durchaus im Laufe der Zeit sich verändert. Ich habe mit der hochgeschätzten und vielleicht dem einen oder anderen bekannten Alexa Waschkau ein Buch geschrieben über Ghost Hunting. Da haben wir uns dem Phänomen auch angenähert, also der Jagd nach Geistern, weil eben oft Geistersichtungen aus dem Bett heraus gemacht werden. Und tatsächlich sind diese Geistersichtungen dem kulturellen Wissen der Zeit unterworfen und verändern sich. Hayley Stevens hat das, eine wunderbare Kollegin aus dem Vereinigten Königreich, die sich auch mit Ghost Hunting beschäftigt, auch mal schön dargestellt, dass sich Geistersichtungen verändern, und zwar von dem Hintergrund dessen, was also erzählt wird. Das heißt, wo man zum Beispiel früher erwartet hätte, dass der Teufel oder Gevatter Tod oder noch irgendwer anders neben dem Bett steht, da stand der dann eben auch häufiger neben dem Bett. Und heute sind es dann eher popkulturelle Phänomene, beziehungsweise die Popkultur hat das tradierte religiöse kollektive Wissen in Teilen abgelöst. Und so ist es gar nicht so unwahrscheinlich, dass man dieselben Geschichten gehört hat, dieselben Hexendarstellungen gehört und gesehen hat. Und der Umstand zum Beispiel, dass Hayley erzählte, dass hier diese Frau aus The Ring, ne, hier lange Haare und nichts dahinter, dass die halt häufiger mittlerweile als Geist gesichtet wird, während die klassischen Sichtungen der weißen Frauen aus dem Mittelalter, die da sehr häufig gesichtet werden, zurückgehen, spricht dafür.
Ja, oder das klassische Beispiel, ich werde von Außerirdischen entführt, kleine grüne Männchen oder beziehungsweise die Greys, die und liege dann bei denen auf dem Operationstisch und kann mich nicht rühren. Das Phänomen gibt's halt auch erst irgendwann seit den, jetzt lasst mich lügen, 50er Jahren?
Wobei das ist ein bisschen umstritten, muss man mal, gerade bei den Greys, da bist du leider, also bei den du hast an sich recht, so, der Deutungshorizont, das sind Außerirdische,
genau,
der ist neu, wobei es halt Theorien gibt, dass die Form der Greys als solcher in Wahrnehmungsverzerrungen aus dem Kleinkindalter kommen, die vielleicht in solchen Phasen des Aufwachens und Einschlafens wieder als diffuse Stimuli durchs Hirn wabern und man das dann mit Bedeutung füllt und weswegen man vielleicht früher da Wichte, Kobolde oder ähnliches reininterpretiert hat. Ne? Wobei diese These mit den Kindheitserinnerungen letztlich nicht verifizierbar sein wird und falsifizierbar, weil wir eben, wie an anderer Stelle schon besprochen, diese frühkindliche Amnesienummer haben und dementsprechend schlicht absehbar nicht herausfinden können, was ein Kind wirklich wie wahrnimmt, weil ein Kind das in dem Alter schlicht noch nicht so berichten kann.
Genau. Frühkindliche Amnesie, 3 Jahre, glaube ich, also habe ich im Kopf.
Ja, man sagt 3 bis 4 Jahre.
3 bis 4 Jahre, also das, was wir sozusagen erlebt haben, bevor wir halt irgendwie 3 oder 4 Jahre alt waren. Gehirnentwicklung kann ich eigentlich nicht wirklich dann später erinnern, weil das im Zweifelsfall damals in einer Form abgespeichert wurde, die für mich nicht mehr zugänglich ist.
Wir können es nicht bewusst erinnern.
Genau.
Ne? Ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich hatte immer, ich kann das ganz schlecht beschreiben, weil es ein Sinneseindruck ist, den ich mein Leben lang nicht zuordnen konnte, bis ich selber einen Sohn hatte und seine kleinen Finger zwischen meinen waren und auf einmal mir klar wurde, dass die Empfindung, die ich jahrelang einfach im Schlaf oder diffus hatte, die Erfahrung ist, wie meine Finger wohl zwischen den Fingern meines Papas oder meiner Mama gewesen sein müssen. So, das waren nur meine bewussten Erinnerungen schlicht nicht zugänglich. Ich habe davon öfter gesprochen, weil ich es nicht zuordnen konnte und dann, als ich die Finger meines Sohnes zwischen meinen Händen hielt, wusste ich, das war das. Ja. Ist romantisch, oder?
Ja.
Kann man so sehen, ne?
Ja.
Aber Schlafparalyse, ist auf der anderen Seite verknüpft, boah, es kommt wieder eine schlechte Überleitung, mit dem Phänomen des Albschrecks. Sollen wir das schon überleiten?
Ja, klar.
Also, es gibt den.
Beziehungsweise das, was. Dieses schöne Bild, wo ich immer den Künstler vergesse, wo der Nachtmar auf der Brust.
Ist das nicht Mary Shelley tatsächlich?
Nein, die hat nicht gemalt.
Die hat nicht gemalt. Aber Moment.
Außer dieses eine Bild, der Nachtmar.
Das,
Mary Shelley.
Nein, der Nachtmahr ist, glaube ich, von Füßli oder so, wenn ich mich richtig erinnere.
Ja, Johann Heinrich Füßli hat es gemalt.
Genau.
Nach einer Vorlage von Mary Shelley.
Nach einer Vorlage von Mary Shelley.
Dann wird das einfach immer nur zur Bebilderung von hier Dingens genutzt, Frankenstein und Romantik und so.
Das kann sein, irgendwie eventuell, weil wahrscheinlich auch aus der Zeit. Also genau, einfach das
Nachtmahr war. Scheint auch irgend so eine Gothic-Rock-Kombo oder Musik-Kombo zu sein. Das ist, wenn man Suche falsch abbiegt.
Oh, das ist im Städel, das wusste ich gar nicht. Bild des Monats. Johann Heinrich Füßli, Nachtmahr, schwarze Romantik, genau. Da sitzt dann nämlich irgendwie dieses Wesen auf der Brust der quasi schlafenden Frau.
Und Mary Shelley beschreibt einen Nachtmahr in Frankenstein, habe ich hier gerade gefunden.
Okay. Ja, aber genau diese Vorstellung, da ist irgendwie ein Wesen, das während ich mich halt irgendwie nachts aufwache, beschwert fühle, irgendwie auf meiner Brust sitzt. Ja, und ist irgendwie ein.
Dabei ist es nicht der Säugling, den du gegen elf rüber nimmst,
nee,
der sich auf dich drauf wälzt. Nee. Ja, Entschuldigung.
Sorry.
Genau, das ist der Nachtmahr, der Alpdruck, der Alp tatsächlich, daher kommt auch das Wort Albträume. Der Alp ist, wenn ich es richtig im Kopf habe, eine Art trollartiges, nicht Troll, koboldartiges Wesen, ne?
Ja, und sprachlich verwandt Alp, Elb, Elf.
Ah.
Die Elben sind die Alben. Entschuldigung.
Die Elben sind doch eine Empfindung von Tolkien. Heißen die nicht Elfen in der echten Mythologie?
Nee, also tatsächlich sprachgeschichtlich. Also Tolkien war ja eigentlich Linguist. Also das ist genau dieses Thema, dieses Alb, Alb, Elb zu Elf irgendwie ist, glaube ich, miteinander verwandt.
Aber das sollen vielleicht
ja.
Sprachforscher.
Genau.
Das soll der Sprachcast machen.
Genau, nicht der Psychocast. Der
und es gibt auf jeden Fall das Phänomen des Nachtschrecks, das ich lange Zeit nicht kannte, bis ich mich mit klinischen Störungen mit Kindern und Jugendlichen auseinandergesetzt habe. Kennt ihr das? Hattet ihr das? Ich hatte das nicht als Kind. Ihr?
Du musst mir das beschreiben, damit ich weiß, ob ich das gehabt habe.
Also, das ist bei Kindern im Alter von 2 bis 7 Jahren hauptsächlich. Die haben... Oder anders, die scheinen aufzuwachen, brüllen rum, schreien rum, haben die Augen auf, sehen irgendwas, was gar nicht da ist, schlafen dann quasi gefühlt wieder ein und die Eltern haben Panik. So kann man es ja verkürzt darstellen. Und das haben tatsächlich knapp 20% aller Kinder und Jugendlichen.
Ich glaube, ich habe das einmal gehabt, da habe ich was gesehen.
Nee, die Person selbst kriegt das nicht mit.
Ah, okay. Dann kann ich es dir nicht sagen.
Das verstört die Eltern noch so. Das Kind weiß am nächsten Tag nichts mehr davon.
Der Nachtschreck. Ist das der Nachtschreck?
Ja, genau.
Ah, okay. Ja.
Nachtschreck, Albschreck. Ne?
Genau.
So. Hattest du das, Sven?
Ich glaube nicht. Also nicht, dass ich davon gehört hätte.
Ja, ich hatte das nicht, aber mein Werkstattmeister, als ich dem von unserem Ghost Hunting Buch erzählte, da merkte ich dann kurz, wie wichtig Aufklärung ist, weil er dann sagte, oh, dann kann ich Ihnen ja erzählen, ich komme mir total bekloppt vor, meine Tochter sieht jede Nacht einen Dämon und meine Frau und ich, wir haben schon richtig Angst, und dann habe ich ihm halt erklärt, ne, das ist halt Nachtschreck. Und dann sagte er, was kann man da machen? Und ich sagte, da müssen wir gar nichts machen, wenn das länger als 8., 9. Lebensjahr ist, dann gehen Sie mal wacker zum Arzt, lassen EEG machen, aber davor ist okay. Und dann war der total erleichtert und dann habe ich ihn, beim Leasingfahrzeug jedes halbe Jahr dann da. Und dann sagte er, ja, jetzt ist vorbei. Wir hatten dann auch gar keinen Stress mehr, meine Frau und ich. Danke nochmal. Wo ich merkte, das ist schon nicht schlecht, diese Wissenschaft. Die nimmt Menschen mitunter Angst. Es muss unglaublich verstörend sein. Also mein Werkstattmeister berichtete mir, dass seine Tochter wirklich über Minuten nur gebrüllt hat, sinnhaft gebrüllt hat, mit offenen Augen und da einfach nichts war. Natürlich.
Interesting. Mhm. Also ist mir nicht berichtet worden, dass ich das gemacht hätte.
Also ich habe nur davon gehört, irgendwie, dass es das gibt, eben auch wieder im Zusammenhang mit unserer Tochter eben mal zu gucken, ne, wenn die nachts aufwachen, irgendwie schreien, irgendwie Angst haben, so, ne, wie, was ist dann, welches Verhalten ist dann noch in Anführungsstrichen normal, also ne, normaler Albtraum sozusagen, oder beruhigen sich dann wieder, oder wann ist das sozusagen dann eben auch so eine Situation, dass es eben relativ lange dauert und sich eben auch nicht beruhigen lassen.
Übrigens sagen Studien aus den 80ern, also nicht mehr ganz taufrisch, dass Tiefschlafphasen bei Kindern die Wahrscheinlichkeit auf solcher Nachtschreck erhöhen.
Mhm.
Ebenso wie das plötzliche Wecken während Tiefschlafphasen oder starke Gefühle.
Mhm.
Das heißt, man geht, das hatte ich jetzt nicht in dieser Studie, an anderen Studien geht man davon aus, dass es ein ganz normaler Reifungseffekt des Hirns ist, in dem dann eben diese Blockade, sage ich jetzt mal, der Muskeln nicht funktioniert. Ähnlich wie beim Schlafwandeln. Ne? Wobei das Schlafwandeln angeblich laut Prävalenz deutlich geringer sein soll, nämlich bei nur knapp 2% insgesamt.
Und auch in der Regel eher nur bei Kindern und dann bei Erwachsenen noch viel, viel seltener, ne?
Ja, genau. Wobei ich jetzt keine Zahlen hier aufgeschlüsselt habe, aber tatsächlich kann ich von meinem eigenen Sohn berichten. Ich hatte das auch nicht als Kind. Ich wusste, dass meine Frau das hat und dass mein hatte als Kind und mein Schwager auch. Und tatsächlich hat unser großer Sohn das auch gehabt. Jetzt nicht mehr. Aber das ist irgendwie total süß, wenn so ein schlaftrunkenes Kind da hinkommt und irgendwie sagt, ich will mal meine Schuhe nicht anziehen. Und du dann so tust, ne, so, ja, jetzt haben wir dir aber die Schuhe zugebunden, jetzt kannst du wieder ins Bett. Ja, okay. Zack, schläft's weiter. So, ne? Ich war tatsächlich am Anfang überfordert. Katja, die das ja aus ihrer eigenen Kindheit, aus Beschreibung ihrer Eltern kannte, ist da sehr souverän mit umgegangen.
Ja.
Also auch da eine dieser Störungen des Kinder- und Jugendalters, die für den Erwachsenen befremdlich wirken, aber völlig harmlos sind, wenn es sei denn, es verwächst sich nicht, ne, so rum. Dann sollte man irgendwann halt schon zum Arzt, aber in aller Regel sowohl Nachtschreck als auch Schlafwandeln sind harmlose und nicht gefährliche Störungen in irgendeiner Art und Weise.
Und zeitlich begrenzt.
Genau, wenn sie zeitlich begrenzt sind, genau. Ja. Wenn sie natürlich dann nicht zeitlich begrenzt sind, dann ist irgendwann tatsächlich der Punkt gekommen, mal zum Arzt zu gehen. Auch dann muss es nichts Schlimmes sein, aber es macht halt schlicht und ergreifend Sinn. Ne?
Mhm. Ich kann übrigens Alp, Elb und Elf noch aufklären jetzt
inzwischen. Gerne. Oha, ja, komm dann.
Also das indogermanische Wort war nämlich Alp und auch im Althochdeutschen war es Alp und zwar im Sinne von ursprünglich auch im Lateinischen Albus weiß. Lichtgestalt, weiße Nebelgestalten, da kommt es ursprünglich her. Im Altenglischen hat sich dieses Alb oder Elb dann irgendwann in Richtung Elf entwickelt. Dann kam irgendwie dieser F-Laut rein. Und tatsächlich war es dann so, dass eigentlich im Altdeutschen dann eben Alb oder Elb eben eingebürgert war. Im 18. Jahrhundert hat sich dann aber irgendwie insgesamt dieser Begriff der Elfen halt auch irgendwie dann wieder im Deutschen durchgesetzt und irgendwie Alb gab es dann nur noch im Zusammenhang von Albtraum. Und was auch im Chat schon jemand sagte ist, bei Tolkien war es dann so, Tolkien mochte diesen englischen Begriff des Elf nicht, weil damit eben verbunden war so diese kleinen, zarten, blumenhaften, was weiß ich, irgendwie Fairies irgendwie Wesen, sagte, das ist irgendwie, war ihm zu verniedlichend, deswegen ist er quasi beim Schreiben von Hobbit und Herrn der Ringe eben übergegangen auf den germanischen Begriff, dann wiederum der Alben oder der Elben, weil das für ihn irgendwie dann menschlicher oder eben auch eindrucksvoller klang als eben die Elves. So, also.
Haben die Alpen damit was zu tun?
Das weiß ich nicht, vielleicht
Alpen. Die Weißen?
Keine Ahnung.
Aber gut, das dann an anderer Stelle im Linguist-Cast.
Genau. Du wolltest noch was über Träume erzählen, Sebastian. Du hast jetzt
Ich habe hier jede Menge über Träume. Kann man denn, rhetorische Fragen sind mir die liebsten, kann man denn im Traum sterben?
Wie jetzt? Also,
ihr kennt alle Nightmare on Elm Street. Da legst du nichts Böses an, da, dann kommt Freddy in deine Träume, tötet dich und du bist tot.
Also der geträumte Tod führt zum realen Tod. Das ist deine Frage?
Sie. Gibt es das?
Nö.
Ich könnte mir jetzt wieder irgendwie Sachen von wegen Herzstillstand oder sonst irgendwas.
Der Witz ist, das kann es nicht geben, weil wenn es passiert ist, kann dir jetzt keiner mehr erzählen, dass es passiert ist. Das ist halt das Problem dabei.
Es gibt das Phänomen des Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndromes.
Okay.
Und tatsächlich hat dieses Nocturnal Unexpected Sudden Unexpected Nocturnal Death Syndrome, SUNS, als Inspiration gedient für A Nightmare on Elm Street.
Okay.
Das ist ein Syndrom, von dem hauptsächlich südasiatische Männer betroffen sind.
Mhm.
Alexander hat natürlich recht, man weiß ehrlicherweise nicht, was die träumen.
Aha.
Gleichwohl ist es wohl so, dass die bei denen schlicht im Schlaf das Herz aufhört zu schlagen.
Mhm.
Und was vermutet wird nach einer Studie von 2002, ist, dass es damit zu tun hat, dass diese Population aus genetischen Gründen einen ohnehin herabgesetzten Pulsschlag haben. Und die dann in Tiefschlafphasen einen noch weiter verlangsamten Pulsschlag haben.
Mhm.
Und dann halt mitunter gar keinen Pulsschlag mehr haben.
Krass.
Aber man muss ehrlicherweise, so ist der Forschungsstand, den wir heute innerhalb von 5 Minuten quer recherchiert hatten, sagen, es gibt wirklich nicht viel, aber es gibt ein paar Studien und ein paar größere Studien, die kommen alle zum Ergebnis, so richtig wissen wir eigentlich gar nicht, was passiert.
Mhm.
Aufgrund der Sachen, wie die halt passieren. Also ne, mhm. Du kannst da schlicht kein Doppelblindstudie oder ähnliches machen. Wir wissen einfach, Menschen versterben und es ist keine Stressreaktion, das kann man wohl sagen, sondern das Herz bleibt einfach stehen.
Mhm.
Finde ich hochgradig interessant. Und andersherum, was ist denn, wenn ich im Schlaf sterbe? Kann es sein, dass ich dann vielleicht nie wieder aufwache, sondern weiter im Traum bleibe oder sowas?
Also, ich kann das mal so beantworten. Ich bin jemand, der extrem schlecht Träume erinnert. So. Also wir wissen ja, dass wir alle träumen tatsächlich. Davon ist immer auszugehen. Es gibt dann aber den Unterschied, ob Menschen gut ihre Träume erinnern können oder nicht. Ich kann, würde ich mal behaupten, 99% meiner Träume nicht erinnern. So, ich weiß es halt nicht. Es gibt aber so ein, zwei Situationen, an die ich mich erinnern kann. Eine dieser Situationen oder was halt auch häufig vorkommt, sind ja so Fallszenarien im Schlaf. Und so ein Szenario, woran ich mich lebhaft erinnern kann, ist, dass ich geträumt habe, dass ich von einem Hochhaus runtergefallen bin. Mhm. Und in dem Moment, wo ich aber aufgeditscht bin, also de facto tot gewesen wäre, weil die Höhe, aus der ich gefallen bin und das Fallereignis hätte dazu geführt, dass ich tot gewesen wäre, nicht erlebt habe, weil ich dann aufgewacht bin. In dem Moment, wo ich aufgeklatscht bin.
Und damit hast du den zentralen Forschungsbefund anekdotisch bewiesen?
Bewiesen, genau.
Also man kann im Traum nicht sterben und weiter träumen, denn...
Ah.
Es ist wohl so, ich erkläre jetzt nicht genau die Methodik, wie man, das ist ein bisschen sophisticated, auf jeden Fall gibt es Techniken, wie man sicherstellen kann, möglichst viel von dem zu erfahren, was Leute träumen, so, da können wir später vielleicht nochmal drauf beim Thema luzides Träumen, und dann weiß man, dass bei Leuten, die eben Albträume haben, in denen sie sterben, wobei in der Studie, die ich jetzt habe, das als Albtraum gleichgesetzt wird, fällt mir so im Nachgang auf. Also es ist nie so, dass jemand das Sterben irgendwie als Erlösung oder so empfand, sondern die setzen das hier gleich, Death and Nightmares. Und dass das immer zu einer Erregung, zu einem Arousal, zu einem erhöhter Ausschüttung von Adrenalin führt.
Mhm.
Und man deswegen zwangsläufig aufwacht, wenn man im Traum stirbt.
Guck.
Du kannst nicht im Traum sterben und weiter schlafen und träumen. Es ist normal, dass du dann aufwachst und dann eben vielleicht auch brauchst, wieder Zeit, das, ich meine, das kennt ja jeder eigentlich auch anekdotisch von sich selbst, ne? Du brauchst dann Zeit, um runterzukommen, wenn du direkt wieder einschläfst, knüpfst du mitunter an den Scheiß an, den du davor geträumt hast. Ja. Was aber, das hat übrigens nicht mit dem Albtraum zu tun, sondern da verweise ich nochmal auf dieses Buch, was ich vorhin erwähnt habe. Da ist sehr schön dargelegt, dass man, wenn man in einem gewissen Stimmungszustand ist und sich bewusst auch in eine Stimmung reinsteigert und in gewisse Gedanken reinsteigert, überzufällig häufig steuern kann, dass man zunächst davon träumt. So. Im Guten wie im Schlechten. Und was Alexander gerade sagte, ne, Fallen ins Bodenlose zu stürzen, ne?
Mhm.
Das ist die, wenn wir jetzt hier bei diesem Spiel wären, das ist die Top-Antwort unter Albtraumthemen bei Erwachsenen. 39,5%, also Mehrfachantworten waren zulässig. 39,5% der Befragten bei einem N von über 1000 Befragten sagen, Fallen ins Bodenlose zu stürzen.
Kannst mal
was
sehen.
Was habt ihr noch so an Albträumen? Nicht konkret, muss ja gar nicht, aber so generelle Themen.
Also Fallen ist eigentlich das, wie gesagt, ich bin ja echt ein extrem schlechter Stichwortgeber. Ich habe schon ein, zwei Mal von Spinnen geträumt, weil ich Arachnophobiker bin. Das war auch nicht angenehm.
Das kommt dir tatsächlich. Bedrohliche Tiere, darunter würde ich es fassen. 10,1%.
Obwohl eine Spinne per se erstmal nicht bedrohlich ist, aber ja.
Aber in einem Albtraum halt schon, ne?
Ja, ja. Hm?
Mhm. Nee, ich kann mich ewig lang nicht an einen Albtraum erinnern. Ich weiß noch an die Albträume, an die ich mich erinnern kann, was auch entweder Fallen oder tatsächlich tätlicher Angriff, ne, von jemandem umgebracht zu werden. Also irgendwie.
Ja, wo haben wir das hier? Bedrohliche Umgebung angegriffen werden. 12,5 beziehungsweise 12,1%. Ich habe die Nummer 3 früher sehr häufig gehabt in Albträumen. 25,3% teilen es mit mir. Gelähmt sein, sich nicht bewegen können. Irgendwer will irgendwas Böses von mir und ich weiß, ich muss nur was sagen, dann endet das. Und ich kann aber nicht sprechen.
Kenne ich aber auch, ja. Ja.
Und dann weiß ich von den Menschen, die mich damals nachts erlebt haben, dass ich dann Hilfe oder das Wort schreiend, das war dann keine Ahnung, aufgewacht bin, weil ich dann wieder die Kontrolle halt über meine Muskeln hatte, was für mich total gut war, weil ich war ja wach, für die Person neben mir aber ein wenig verstört.
Ziemlich stressig, ja. Kann ich mir vorstellen.
Auf Platz 2 Verfolgung, auf Platz 3 gelähmt sein, nicht kontrollieren können. Viertens, das habe ich nie gehabt, zu spät kommen bei einem wichtigen Termin, habe ich nie getroffen.
Nee.
Nahesterbende Personen sterben, hatte ich. Bilder aus einem Horrorfilm hatte ich. Unfähig, eine Aufgabe zu erledigen. Versagen in einer Prüfungssituation, bedrohliche Umgebung, angegriffen werden, sich blamieren, Streit, Trennung, Verkehrsunfall, bedrohliche Tiere, Naturkatastrophen, Sterben, Mobbing, Verlust des Arbeitsplatzes, Zähne, Haare fallen aus, Krieg, Terror.
Das habe ich schon mal gehabt mit ausgefallenen Zähnen, das hatte ich schon mal, ja.
Ich auch. Stimmt. Das hätte ich jetzt kulturell gedacht, weil in Polen macht man da eine Bedeutung draus. Wenn man Zähne im Traum verliert, dann verliert man Geld.
Ich kenne das als, wenn man, da sind wir dann beim Thema Traumdeutung und wie effizient ist das?
Dass ein naher Angehöriger oder Freund stirbt, ne? Irgendwie, glaube ich.
Oder aber eine generelle Veränderung. Ich kenne beide Varianten.
Die Polen sagen, Geld wird geklaut und man sagt normalerweise, jemand wird weggenommen, Kinder.
Ja, oder eine generelle Veränderung ist ja super. Es ist, willkommen bei den Horoskopen.
Dreht der Hahn auf dem Mist, ändert sich das Wetter oder bleibt, wie es ist.
So ist es. Eine Bachelorarbeit, die ich betreut habe, hat sich unter anderem dem Thema angenähert, warum haben wir überhaupt Albträume?
Klär uns
auf.
Habt
ihr eine Idee?
Warum haben wir Albträume?
Also Herr Freud hätte ja gesagt, das sind ungelöste Konflikte aus der Kindheit, die wir nach wie vor in uns herumtragen. Ich würde sagen, wir haben Albträume, weil es Sorgen sind. Interessanterweise sind viele der Albträume, die du gerade geschildert hast, ja für mich zum Komplex der Sozialphobie dazugehörig. Mhm. Also viele Menschen haben ja Angst, sich zu produzieren oder im Kontext mit fremden Situationen oder fremden Menschen umgehen zu müssen. Und da sind ja ganz viele dieser Albtraum-Szenarien, die du gerade schilderst, passen da ja genau dazu. Also Termin ist ja in der Regel Bewerbungsgespräch, da will ich nicht zu spät kommen. Eine Aufgabe nicht lösen können, ist mit Peinlichkeit belegt. Also eher, glaube ich, Dinge, die einen bewusst oder auch unbewusst, aber ich glaube sogar auch zum Teil sehr bewusst beschäftigen im Wachzustand, im Alltäglichen, können einem dann auch im Traum nochmal begegnen, weil das unter Umständen so zentrale Themen gerade aktuell sind, dass sie dann so in der tiefergehenden Verarbeitung nachts dann doch nochmal auch hochkommen. Wäre jetzt meine Hypothese. Nicht wissenschaftlich, also anekdotisch.
Der ganz triviale Grund ist, man hat Albträume, weil man in Scheißstimmung einschläft.
Ah, okay.
Das ist der ganz triviale Grund. Hm. Aber danach kommt natürlich, was du gerade zu Recht ausführst. Ja, eigentlich hat Freud da gar nicht so Unrecht gehabt. Unbearbeitete Konflikte, die einen im Traum beschäftigen.
Mhm.
Witzigerweise hat diese Studentin von mir rausarbeiten können in ihrer Bachelorarbeit, dass das in beide Richtungen wirken kann. Also man kann durch albtraumhaftes Erleben von Prüfungs- und Stresssituationen, kann man seine Performance um bis zu ein Drittel verbessern in der dann realen Situation.
Hm.
Fand ich ganz spannend, weil man nämlich dann mögliche Scheiterverläufe schon im Traum quasi durchgespielt hat. Mhm. Das ist also so eine Funktion, die man da evolutionsbiologisch annehmen kann. Also es dient quasi dem Durchprobieren von schlechten Möglichkeiten, dem Training, ohne sich in der Realität mit der Konsequenz auseinanderzusetzen.
Mentale Simulation.
Genau, das ist so das eine. Aber es kann tatsächlich auch nachteilig sein. Da darf ich jetzt nicht zu viel. Also Menschen, die schlimme Sachen erlebt haben, zum Beispiel den Tod eines anderen Menschen im Rahmen, weiß ich nicht, eines Einsatzes oder so, da können tatsächlich aber auch Albträume und die wiederholte Beschäftigung mit diesem Erlebnis in den Albträumen die Wahrscheinlichkeit eines Suizids vergrößern.
Hm.
Das heißt, was die Studentin wunderbar rausgearbeitet hat in ihrer Bachelorarbeit, wenn ich an sich weiß, ich habe eine Ausnahmesituation erlebt, Tod eines nahen Angehörigen oder Tod eines anderen Menschen vor meinen Augen, und ich habe über längere Zeit Albträume, dann sollte ich das auf jeden Fall ernst nehmen und nicht runterreden, weil tatsächlich dadurch meine Suizidalitätswahrscheinlichkeit erhöht wird.
Krass.
Fand ich ganz interessant. Also, dass es beide Wirkungen auch haben kann. Ne? Dass man sagt, an sich ist es so eine, wie hast du es genannt? Mentale
Simulation. Ja,
mentale Simulation,
Ich spiele es halt gedanklich durch. Ne?
Ja, genau. Ne? Das fand ich interessant. Also, da hat es Performance-Verbesserung, kann aber eben auch in die andere Richtung wirken.
Ja gut, es kann natürlich dazu beitragen, wenn mich das halt irgendwie beschäftigt und dann beiße ich mich sogar im Schlaf daran fest, ne? Irgendwie, dass es dann eben immer und immer wieder und dass ich irgendwie selbst im Schlaf davon nicht loskomme. Kann natürlich auch extrem belastend sein, wenn ich in so einen Kreis reinkomme. Ja. Aber generell, weil auch die Frage, ne, warum sind das eben auch so ähnliche, also einerseits was Alexander, also ähnliche Situationen, die man dann eben auch vielleicht als Albtraum träumt, es sind ja auch relativ generelle Situationen. Also ich will jetzt nicht mit Jungen irgendwie, ne, Archetypen oder sonst irgendwas, aber es sind ja eben nicht nur, dass es eben soziale Situationen oder soziale Ängste sind, es sind einfach eben auch Situationen, mit denen man sich einfach im Laufe seines Lebens eben auch in dem sich viele Menschen konfrontiert sehen und die dann natürlich sozusagen auch wieder Schemata sind, die in Geschichten vorkommen, die in Filmen vorkommen, ne, und insofern.
Ne. Wobei, wenn ich das richtig noch erinnere, ist dieses, deswegen ist es auch so weit oben, dieses Fallen ins Bodenlose zu stürzen, meine ich, hat mit irgendeiner Hirnaktivitätssache zu tun. Ich kriege das aber nicht mehr genau zusammen. Das ist keine Urangst in dem klassischen Sinne.
Ja,
das hat irgendwas,
da war was, ja.
Ich kriege das nicht mehr genau hin. Weißt du das noch, Alexander?
Nee, kriege ich jetzt auch spontan nicht zusammen.
Aber weil es im Chat, ich drehe gerade auf, ihr merkt, erwähnt wurde, luzides Träumen hat mich in dem Kontext beschäftigt, weil nämlich diese Bachelorstudentin vorgeschlagen hat, dass gewisse Berufsgruppen vielleicht durch luzides Träumen, also durch bewusstes Träumen, dass man sich also im Traum bewusst macht, dass man träumt und das dann nutzt, um gewisse Sachen dort durchzuprobieren, zu gestalten und so weiter, dass man dadurch vielleicht Performance steigern könnte, habe ich mich damit ein bisschen eingängiger tatsächlich beschäftigt im letzten Herbst und habe mir auch von Simon Rausch das Buch Onaironaut, das so bezeichnen sich luzide Träumer selbst, eure Onaironauten, das Klartraum-Praxishandbuch gekauft und habe mir gedacht, naja, ob das jetzt so wissenschaftlich ist, ich probiere es jetzt einfach mal aus und danach gucke ich mir an, wie die Studienlage ist und dann weiß ich, ob ich ein Placebo hatte oder ob das wirklich was war. Und habe dann versucht, nach diesem Klartraum-Praxishandbuch mich in die Lage zu versetzen, mir meiner Traumsituation bewusst zu werden und meine Träume selbst zu gestalten. Und tatsächlich kann ich nur mal, habt ihr das mal probiert?
Nicht wirklich, ich habe auch mal was dazu gelesen,
ich bin nicht tief
eingestiegen.
Ich habe es einmal hingekriegt in meinem Leben. Das war ganz spannend. Also absurd, weil ich mich kaum erinnere, aber ich habe es einmal hingekriegt. Da konnte ich fliegen und konnte mir dann aussuchen, wo ich hinfliegen will. Das war relativ interessant.
Hast du das denn davor, du hast nicht irgendwie versucht zu trainieren, oder?
Nee, ich habe es nicht versucht zu trainieren. Das war so ein Zufallsding.
Ja. Ich habe es jetzt mal, wie gesagt, im Herbst 2 Monate versucht zu trainieren und muss sagen, bei mir hat es geklappt, wenn man am Ball bleibt. Also ich habe, da muss ich ehrlich sagen, dann auch, da sind da so Übungen tatsächlich drin. Ich habe die aber schleifen lassen und dann wurde es weniger. Aber als ich das so 2 Monate am Stück konsequent versucht habe, habe ich das 3-4 Mal hinbekommen. Der Haupttrick ist nämlich, was Simon Rausch vorschlägt, es gibt aber verschiedene Techniken, ist, dass du dich fragst, wo bin ich und wie komme ich eigentlich gerade hierher? Und dass du dich das immer und immer wieder im Wachzustand fragst. Und dass du das dann auch automatisch dich dann fragst, wenn du schläfst. Also wenn du träumst. Und dir dann auf einmal klar machst, ich weiß gar nicht, wo ich herkomme, das ist hier wohl ein Traum. Und dann kannst du Sachen machen. Das war total freaky. Das ist mir 3-4 Mal jetzt gelungen. Und jetzt hat mich natürlich interessiert, in Vorbereitung auch dieser Sendung, wie ist denn da die Faktenlage? Und die Faktenlage ist, all diese Techniken, also es gibt verschiedene Techniken, man kann luzides Träumen lernen, tatsächlich, aber es gibt nicht die eine Technik, mit der man das lernen kann. Das heißt, die vorgeschlagenen Techniken funktionieren alle mal mehr, mal weniger, aber generell scheint es wohl erlernbar zu sein. Ich habe aber bis heute auch keine Quelle gefunden. Vielleicht hat die jemand, der würde mir die dann zuspielen, weil mich das sehr, sehr interessiert, wovon das abhängig ist. Also die neueste Studie, die ich habe, ist von 2012. Die führen halt aus, dass es verschiedene Möglichkeiten gibt. Hier ist auch noch eine von 2018, aber ob es irgendwie jetzt ein Persönlichkeitsmerkmal gibt oder so, da habe ich irgendwie nichts zu gefunden, beziehungsweise meine Recherchierenden haben da auch nichts gefunden. Ich finde das unglaublich spannend, dieses ganze luzide Träumen-Ding. Was mir aber dieses Handbuch gebracht hat, deswegen kann ich das wirklich empfehlen unter einem ganz anderen Aspekt, ich kann dadurch jetzt besser einschlafen. Weil der Simon Rausch in seinem Buch verschiedene Techniken zum Einschlafen vorschlägt, die mich total weitergebracht haben. Was mir total viel gebracht hat, sind 2 Techniken, die er vorschlägt. Zum einen, den Tag rückwärts durchzugehen, ab dem Moment, wo man jetzt im Bett liegt. Oder sich irgendeine konkrete Situation des Tages nochmal vorzunehmen und zu versuchen, in allen Teilbereichen zu visualisieren. Und was bei mir geht, wenn gar nichts mehr geht, ist, sich mit zuen Augen vorzustellen, dass man jetzt die Augen aufmacht und auf gar keinen Fall mehr einschlafen will. Und dann bin ich binnen Minuten weg.
Interessant. Also bei mir übrigens zum Einschlafen, das, was ich extrem gerne mache, ist, das ist jetzt inzwischen, weil ich AirPods habe, auch schön einfach und ich kann mit denen im Bett liegen und schlafen, tatsächlich Hörbücher oder Hörspiele hören, tatsächlich. Ja. Da kann ich hervorragend bei einschlafen. Und kann jetzt, dadurch, dass die AirPods halt in den Ohren drin stecken habe, eben das so machen, dass ich Alexa nicht dabei störe, weil die schläft besser, wenn sie liest.
Aber du hast mir das schon mal erzählt. wenn du dich dann drehst, ne? Oder schläfst du auf dem Rücken komplett mit dem Kopf?
Ich schlafe auf der Seite durchaus mitunter.
Drückt dir, weil mir drückt das dann in den Hörkanal rein. Hörkanal, ist das Ding so? Ihr wisst, was ich meine.
Gehörgang,
danke.
Ich kruschel die Kissen so, dass da nicht so ein maximaler Druck auf den Dingern drauf ist, dass wir in den Ohren drücken. Also man kann das Kissen so rumkruscheln, dass das geht. Aber wurscht, also dabei schlafe ich halt am besten ein, das hat sich für mich einfach, und dann stelle ich halt in meinem Handy sozusagen den Autostopp dann irgendwann ein auf eine Viertelstunde, oder wenn ich merke, ich bin ein bisschen aufgebracht, so wie heute nach so einer Sendung, dann bin ich emotional so ein bisschen innerviert, da würde ich das dann zum Beispiel auf 30 Minuten stellen, weil ich weiß, dass eine Viertelstunde nicht reicht, und dann wieder quasi aus dem nahezu Schlafzustand wieder das anmachen wollen müssen, ist halt doof.
Mhm. Das Bartow-Rudloff-Schogene Erregungsniveau bei Alexander.
Genau, das ist dann immer sehr hoch, weil ich mich immer so freue, mit euch auf Sendung zu sein. Ja, so eine Live-Sendung brauche ich
ja, nicht,
um runterzufahren. Ja. Ist so.
Wisst ihr übrigens, wovon Menschen sterben, träumen, die sterben?
Woher weißt du das?
Ja.
Weil ich die danach befragt habe auf der anderen Seite. Nein, es gibt Studien.
Ouija Board oder was?
Ja. Genau, der gleiche Gedanke.
What did you dream of? We today have a psychotalk. Speak, Dad, speak. Nein, man hat Menschen, die tödlich krank waren, befragt, wovor, also man weiß natürlich nicht, wovon sie also im letzten Nacht geträumt haben, aber man hat sie generell befragt, vor ihrem Tod, wovon träumst du?
Ja.
Und so trivial es ist, so sehr ist es halt ein Befund. Tod und Aggression.
Mhm.
Und it is hypothesized that the projection reflects the dreamer's unresolved attitudes and feelings about their death experience. Also, dass letztlich die Träume der Reflexion und der Verarbeitung, wenn man so möchte, der unaufgearbeiteten Todeserfahrung, die ihnen naht, ja, die ihnen, ich wollte Wortproblem, dass sie sich eben damit beschäftigen.
Mhm. Interessant. Aber auch eigentlich ganz eingängig, ne?
Ja, passt zu dem, was ich vorhin gesagt habe, ne? Es passt eben dazu, dass du dich mit denen, oder was du auch gesagt hast, man sich mit den Themen beschäftigt, die einen halt im Moment beschäftigen. Mhm. Und dass ein schwer todeskranker sich mit dem Tod beschäftigt, ist eigentlich so überraschend nicht. Ja. Trotzdem, das ist dann wieder Psychologie, auch das Triviale will erforscht werden. Ne?
Ja, klar. Wir wollen ja den Menschen beschreiben in unserer Wissenschaft.
Und dass Menschen in der Situation dann eben auch wütend und aggressiv sein können und dass das entsprechend auch ihre Träume dann beherrscht, ist auch, glaube ich, nachvollziehbar.
Ja. Und Tiere?
Das ist eine spannende Frage. Frage ich mich häufiger, was unsere Katze so träumt oder unsere Katzen.
Die ist doch Mäuse am Jagen, sagt man.
Genau.
Mal so, ne?
Genau.
So, ja. Wenn die dann so schnattern.
Und die zucken. Pfoten zucken. Genau.
Genau.
Aber halt nicht tatsächlich jagen, aber nur zucken.
Studie von 2014, die sich eben genau mit dem Thema beschäftigt hat, was träumen Tiere?
Ja.
Kommt in dem Abstract, das muss ich mal im Original verdichtet, wie wollen wir das denn vorlesen? Wollen wir das? Also das Kernproblem, auf das die Autoren hinaussteuern, ist, das Problem ist, dass Tiere uns keine Auskunft geben können über das.
Nein, hör auf. Ja, nein, sag bloß.
Ja, das ist der.
Das ist das Problem der Studie oder was?
Ja, genau. Man weiß, dass sie träumen, aber man weiß letztlich nicht, was.
Das ist.
Aber man weiß das, und das finde ich einen schönen Satz: Dreaming is no exception.
Ja.
And from the behavior of a sleeping dog, we may infer it is dreaming.
Ja. Wir wissen halt jetzt nicht, ob die Blume jetzt gerade irgendwie so schön träumt, weil sie irgendwie von der nächsten Tulpe irgendwie träumt oder dann irgendwie doch von der Drohne nebenan. Keine Ahnung.
Aber ich finde,
weil die Blume ja jetzt erstmal
schön erträumt, ne? Der Hund.
Ja.
Katze.
Ja, die Blume hat jetzt auch kein Gehirn, ne?
Was? Nein. Die Biene träumt von der Blume.
Ach, die Biene träumt.
Die Biene hat ein Gehirn. habe ich mich letztens gefragt, das wusste aus dem Stegreif keiner, haben Insekten Gehirne? Ich habe es nicht gegoogelt, ich weiß wirklich nicht.
Ja, na klar, haben Insekten Gehirne. Also die haben, beziehungsweise sie haben größere Nervenknotenpunkte. Ob die der Definition eines Gehirns
genügen,
zu höheren Lebewesen genügen, das weiß ich jetzt nicht. Aber sie haben durchaus eben so größere, wie sagt man denn, Neuronencluster, sowas?
Ich weiß nicht. Irgendwie? Ich habe behauptet, dass Würmer keine haben. Aber das war Coffee Table Talk. Mit meiner unschlagbaren Argumentation, weil Würmer ja auch weiterleben können, wenn man sie zerteilt.
Also dann haben sie eher ein verteiltes Gehirn, ne? Das ist mehr so Cloud. So ein Wurm hat ein Cloudchen. Mhm. Ich glaube, wir sollten aufhören. Ich werde langsam müde. Ich glaube, ich muss mal schlafen.
Ja, ich werde heute wahrscheinlich erhöhten Pulsschlag haben.
Vermutlich.
Ja, wegen uns.
Wegen
uns. Und den 3 Flaschen Wein, die er getrunken hat inzwischen.
Nee, ich habe tatsächlich...
Das sehe ich.
Eine Dreiviertel Flasche Wein habe ich getrunken.
Ich glaube, da kann ich mich anschließen. Ja.
Und 2 Camemberts.
Nee, einen halben, nachdem du das mit deinen gesagt hast, habe ich tatsächlich, das ist wirklich wahr, habe ich jetzt weniger davon gegessen. Ich glaube, ich würde tatsächlich irgendwann gerne nochmal was zu irgendwelchen besonderen Aspekten von Träumen machen, dann aber gerne mit jemandem, der so richtig tief drin in irgendeinem Teilaspekt ist.
Der auch mal träumt.
Deswegen habe ich jetzt dem Autor von Oneironauten bei Facebook eine Freundschaftsanfrage geschickt. Mhm. Ich zecke mich jetzt in sein Privatleben ein und dann schicke ich ihm eine Podcast-Anfrage.
Das ist gut. Erst stalken, total auffällig, und sich unangenehm machen und dann einladen. Das macht ist mal ein guter journalistischer Weg.
Ich habe bei Bild gearbeitet, so läuft das halt.
Erst den Müll durchsuchen, Beweise finden, dass er nicht Nein sagen kann. Und dann
motivieren, seine Seite der Geschichte zu erzählen.
Der Stoff, aus dem Albträume sind.
Ach, ey, Leute glauben
auch noch. Jemine. Das war schön, 3 Stunden sind wie im Flug vergangen, möchte ich mal behaupten.
Ein Traum.
Traumhaft.
Das ist so.
Ja.
Ja, wir sollten das jetzt echt beenden. Ich glaube, besser wird es nicht mehr. Wir sollten uns auf jeden Fall nochmal bei dem Chat bedanken, der fleißig mitgemacht hat. Nochmal sagen, immer eine Chance.
Ein sehr schöner, gemütlicher Chat fand ich heute.
Ja, ganz entspannt heute.
Das war sehr, sehr familiär heute.
Haben wir aber ja, sagen wir auch am Ende jeder Sendung, haben wir ja ganz oft einen gemütlichen Chat.
Ja, aber wir haben in den letzten, wir hatten so ein paar Folgen, da waren so 2-3 Trolle, die nehmen dann so ein bisschen eine Kuscheligkeit raus. Die waren heute nicht da.
Das war sehr schön. Genau. Also insofern beim nächsten Psychotalk macht mit, kommt live in den Chat und schmeißt auch Fragen rein. Das ist immer sehr, sehr schön. Ich sag mal noch so 1-2 Sachen, dann sage ich nichts mehr. Und sagt dann nur noch Tschüss und dann seid ihr dran. Vielleicht ganz kurz der Hinweis, am 22. März sind Alex und ich am Samstag in Rüsselsheim bei einer Veranstaltung gegen Rassismus und halten einen Vortrag. Da freuen wir uns sehr drauf. Findet man auf unserer Homepage und auch bei Facebook überall. Und das ist ein gutes Thema. Und da freuen wir uns, dort zu sein. Und vielleicht ein letzter Satz für heute und dann bin ich auch ruhig. 8. März, nicht nur Weltfrauentag, inzwischen ja auch groß gefeiert, sondern 8. März auch der 2. Todestag meiner Mutter, der ich die heutige Sendung einfach widmen möchte. Euch da draußen alles Gute, passt auf euch auf und ich bin raus für heute.
Das ist jetzt Fallhöhe. Am 21. März, am 21. März bin ich in Dresden. Wer mich mal in Ostdeutschland treffen möchte, wo ich aus unterschiedlichen Gründen nicht so häufig bin, 21. März bin ich in Dresden zu einer zur Premiere von iSky 2, The Coming Race. Da findet ihr auf der Homepage des Museums der Bundeswehr, die haben, glaube ich, tatsächlich mmbw.de als ganz angängige Abkürzung. Nee, schon wieder falsch. Auf jeden Fall, guckt einfach bei mir auf Facebook. Da ist zu sehen, wo ihr hinkommen müsst. Ich glaube, in der Schauburg oder so. Würde mich freuen, euch zu sehen, weil ich gerade im Osten eher selten unterwegs bin. Ansonsten, genau, sehen wir oder hören, sehen, wie auch immer wir uns an anderen stellen. Es gibt noch einen Workshop der Bundeszentrale für politische Bildung vom 29. bis 31. März in Bielefeld. Da trage ich am 30. März vor, zu meiner großen Freude. Vielleicht hat da jemand Lust hinzukommen. Ansonsten wünsche ich allen ein gutes Wochenende. Und kommt gut in den Frühling. Tschüss.
Ja, dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich habe demnächst keine öffentlichen Auftritte, aber am 29. März wird vielleicht Großbritannien aus der EU austreten. Höchstwahrscheinlich nicht. Irgendwas werden sie sich ausdenken. Das heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass es eine neue Folge von Viva Britannia geben wird, aber es ist im Bereich des Möglichen. Und ja, ansonsten hören wir uns an dieser Stelle wieder live, geplant am 17. Mai. Das Thema geben wir noch bekannt. Bis dahin, kommt gut in den Frühling, kommt gut über Ostern, passt auf euch auf und vielen Dank fürs Zuhören. Tschüsschen.